get you, Barbara.
Schon dran?
Also, ihr wisst jetzt zumindest schon mal, von welchem Filmverleih der Film ist, den wir mal gucken. Das ist schon mal gut.
Timing ist alles.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zu Devils and Demons, würde ich sagen, heute live in Köln. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin der Chris und ich glaube, die Leute neben mir muss ich eigentlich gar nicht vorstellen, aber ich tue es trotzdem mal. Einmal ganz rechts, ein Applaus für Theresa.
Hallo.
Für Laura. Und für André. Ja, schönen Dank, dass ihr euer Geld ausgegeben habt, um heute hier bei uns zu sein und nicht zum Beispiel bei Xavier Nadu zu sein. Aber Kinderblut gibt's hier heute auch bei uns. So viel schon mal verraten. Nein, Quatsch. Also erstmal ein großes Dankeschön, dass ihr hier seid. Wegen euch kann das Ganze überhaupt nur stattfinden. Wir machen das jetzt seit fast 9 Jahren und haben eine riesige Community aufgebaut zusammen mit euch, die, glaube ich, sehr, ja, einfach sehr angenehm ist. Ihr seid alles wundervolle Menschen und wir machen das gerne für euch und wir hoffen, ihr hört uns weiterhin gerne zu. Dafür erstmal ein großes Dank an euch, weil, ja, wir machen das letztendlich, weil ihr da seid, letztendlich, ganz kurz auf den Punkt gebracht. Es gibt Gesichter, die sind neu dazugekommen in diesem Jahr, die uns zum Beispiel über die Hamburger Saturday Night Fright kennengelernt haben und seitdem auch gefühlt jedes Mal dabei waren, heute zum Beispiel auch hier sind. Und es gibt Leute, die uns von Anfang an hören und auch hier sind heute. Und deswegen heißen wir euch herzlich willkommen, würde ich sagen. Also großes Dankeschön dafür, dass ihr hier seid.
Ihr könnt auch für euch applaudieren.
Es darf jederzeit geklatscht werden, kein genau. Problem.
Und ich mache die emotionalen Worte auch gleich am Anfang, dann ist das Thema erledigt und wir haben nachher mehr zu lachen. Noch ein paar anderen Leuten, denen wir Dankeschön sagen wollen heute, dass es heute hier möglich ist und generell, dass wir diesen Quatsch jede Woche machen dürfen. Ein großer Dank an unsere Liebsten zu Hause oder die, die hier sind. Die müssen eine ganze Menge ertragen mit uns. Jede Woche eine Aufnahme, jede Woche Vorbereitung, irgendwie im Monat ein Auftritt live und alle sind immer am Start und es kostet super viel Zeit und danke dafür, dass ihr das mit uns immer ertragt. Und ebenfalls auch ein Dankeschön an die Familienmitglieder, die heute hier sind, auch an die Eltern. Da auch nochmal der Hinweis, ob anwesend oder nicht. Das, was eure Kinder hier machen, ist was richtig Cooles und was richtig Krasses. Und da kann man tatsächlich auch mal stolz drauf sein. Das wollte ich an dieser Stelle schon mal anmerken. Dann gibt es noch 3 Dankeschön habe ich noch. 4 habe ich noch. Einmal ein Danke geht an Pascal, der heute natürlich nicht hier ist, aber der natürlich auch einige Jahre dieses Podcast mitbegleitet hat. Und dafür sage ich jetzt einfach mal in Abwesenheit Dankeschön. Dann bedanke ich mich bei Max, der das hier zusammen mit uns veranstaltet hat, der auch sehr viel erdulden musste, glaube ich. Vor allem mit mir, habe ich das Gefühl. Aber danke, dass du das mit uns organisiert hast. Da gerne mal einen Applaus für Max, der hat hier wirklich super viel gemacht.
Lauten. Ich sag mal, wenn ihr den WhatsApp-Verlauf hättet sehen können.
Ja. Und natürlich Sebastian, der sitzt oben an der Technik und zieht das hier heute auch gnadenlos durch und hat auch eine Menge zu tun. Dafür auch nochmal einen Applaus. Gleich haben wir es geschafft. Und ansonsten wollte ich mich bei euch 3 nochmal bedanken, weil es ist so, ich könnte mir keine besseren Podcast-PartnerInnen vorstellen als euch 3. Das macht so viel Spaß mit euch und seit so vielen Jahren und dafür wollte ich auch einfach mal euch Danke sagen.
Dankeschön, Chris.
So, was erwartet euch heute Abend? Was haben wir mit euch vor? Zunächst gibt es tatsächlich sowas wie einen Podcast. Wir quatschen ein bisschen hier oben auf der Bühne über Weihnachtshorrorfilme, denn wir haben vorher die Community, also Teile von euch, gefragt. Was sind eure liebsten Weihnachtshorrorfilme? Da haben wir uns 5 rausgepickt, die am meisten gewählt wurden und werden da gleich ein bisschen drüber quatschen. Danach gibt's ein Filmscreening, dazu dann später mehr. Ist auf jeden Fall ein sehr toller Film und Wer uns von Anfang an verfolgt und weiß, was wir so zu Jubiläen oder zu ersten Malen machen, der hat ungefähr eine Vorstellung von dem, was wir vielleicht nachher gucken werden. Ganz wichtig, es gibt zwischendurch Pausen. Auch nach dem Film gibt es eine Pause.
Diese und Pause, vor dem Film.
Und vor dem Film. Aber die nach dem Film, Theresa, die ist besonders wichtig, denn die könnt ihr nutzen. Zum einen natürlich für die Toilette, zum anderen, um was zu trinken zu kaufen, aber auch, um euch selbst in das Quiz einzulocken, das wir vorbereitet haben. Es gibt nachher die dritte offizielle Horror-Quiz-Weltmeisterschaft. Die drei hier vorne werden von mir gequält, aber ihr könnt alle nachher mitmachen und da gibt es auch was zu gewinnen. Also da nutzt die Zeit, da werden ein paar Links, Codes, QR-Codes, PIN-Nummern eingeblendet, die könnt ihr dann schon in der Pause schon mal eingeben und gerne, wenn ihr euch da einloggt, mit einem Namen, den ihr später auch, oder den wir später auch erkennen, also nennt euch vielleicht nicht Hasi.
Den wir auch vorlesen dürfen, genau.
Ja, irgendwie so. Eine Art.
Also für das alles, Toilette, Getränke, einloggen, habt ihr 10 Minuten Zeit.
Ja. Und nach dem Quiz haben wir auch noch ein paar Minuten Zeit, um noch ein bisschen abzuhängen zusammen. Nicht super viel Zeit, weil wir haben das ganz eng getaktet, aber ein bisschen Zeit haben wir auf jeden Fall. Und wenn ihr nachher nach Hause geht, wartet auch noch der Weihnachtsmann draußen, hat noch ein paar Mitbringsel dabei. Der Weihnachtsmann sitzt nicht zufällig auch hier in der ersten Reihe, auf gar keinen Fall. Aber lasst euch da überraschen und ich würde sagen, wir steigen fast ein, aber ich will noch ein paar Worte, Laura, darüber verlieren, wie kompliziert es tatsächlich ist, so eine Veranstaltung vorzubereiten.
Ja.
Vor allem Stichwort, wie kriegen wir einen Film hierher? Das war ein bisschen eine Odyssee, würde ich sagen.
Das war ein Ding der Unmöglichkeit, muss man sagen. Also erstmal haben wir uns ja selber um die Rechte von dem Film gekümmert. Und auch das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Also, aber gut, da sage ich jetzt nicht viel weiter zu. Wir haben es ja jetzt auf jeden Fall geschafft. Aber dann so der Versand von einem Film, sind ja heute auch einige von meinen Arbeitskollegen da, die haben das alle live mitbekommen, wie ich immer gestresst auf mein Handy geguckt habe und gesagt habe, das DCP ist irgendwo in Heinsberg angekommen oder dann war es am Ende bei der Kunst- und Medienhochschule. Also da ist einiges schiefgelaufen, aber jetzt ist es hier und das ist das Wichtigste.
Ja, also
und da hat Max sehr großen Einsatz gezeigt, um irgendwie diesen Film zu besorgen.
Wir nennen ihn jetzt eigentlich nur Sherlock Max, weil das war, glaube ich, eine Kraftanstrengung, das Ding wiederzufinden. Und wir wollten keinen Film von, ihr habt es eben schon selber gesehen, Studio Kanal verlieren. Also, das wär uns, glaube ich, nachtragend. Auf die Zukunft hätten wir keine Filme mehr bekommen von denen, auf jeden Fall.
Ja. Das hieß so am Donnerstag, der Film wird jetzt losgeschickt, aber da war er schon hier.
Da war er schon in Köln.
Sie haben ja auch gesagt, schick ihn auf keinen Fall vor Tag X los. Und er war quasi einen Tag vorher schon da.
Ja.
Wahnsinn. Okay, kommen wir zu was Gemütlichem, denn es geht heute um Weihnachten und um Horrorweihnachten. André, wie verbringst du für gewöhnlich das Weihnachtsfest? Bist du da jemand, der auch so ein bisschen in Nostalgie waltet? Verbringst du es mit deiner Familie? Und vor allem, guckst du noch oder guckt ihr noch die klassischen Weihnachtsfilme, sowas wie Home Alone, Schöne Bescherung, Stirb langsam, ist das immer noch bei euch auf der Agenda? Oder sagst du, ich habe jetzt die Schnauze voll von diesem Film, gib mir was Neues?
Nee, ich bin da schon so ein jemand, also ich zum Beispiel jedes Jahr muss eigentlich Chevy Chase sein. Das ist eigentlich Pflicht. Also von daher, ja, mit Familie schon eigentlich, ich will nicht sagen traditionell, aber schon mit geschmückt und so weiter. Nicht aufgeblasen groß, aber schon natürlich zusammenkommen und ja, dann laufen auch so die typischen Sachen meist einfach im Fernsehen, was halt gerade so reingespielt wird, so Aschenbrödel und eben das Typische. Aber so schöne Bescherung und so, das gehört schon auf jeden Fall dazu, ja.
Theresa, wie sieht es bei dir aus?
Also dadurch, dass ich ja auch im Schichtdienst arbeite, ist das jetzt das erste Jahr seit, keine Ahnung wie vielen Jahren, wo ich tatsächlich mal an Weihnachten keine Schicht abbekommen habe und ganz viel Zeit für meine Familie habe. Was auch ein bisschen schade ist, weil ich kriege echt immer guten Weihnachtszuschlag, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe meine Familie auch lieb, aber 150% steuerfrei on tops sind natürlich auch ganz nett. Aber naja, gut, jetzt verbringe ich Weihnachten mit meiner Familie komplett und ist irgendwie auch nett, freue ich mich auch drauf und bin gespannt, wie das wird. Und Weihnachtsfilme tatsächlich eigentlich gar nicht so wirklich. Ich habe jetzt Home Alone geschaut, aber eher, weil wir das an der Arbeit geschaut haben. Und ansonsten habe ich gar nicht so eine richtige Weihnachtsfilmroutine, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt letztes Jahr oder vor 2 Jahren Grinch für mich entdeckt, fand den sehr toll, weil natürlich auch ein süßer Hund dabei ist, aber irgendwie habe ich das dieses Jahr schon wieder nicht gepackt, den vorher zu schauen.
Laura, kannst du mir die Faszination Drei Haselnüsse für Aschenbrödel erklären?
Nein, ich habe diesen Film noch nie gesehen. Ich glaube, so alles, was klassische Weihnachtsfilme angeht, bin ich eigentlich eher raus. Meine persönliche Tradition ist, dass ich immer einmal in der Vorweihnachtszeit den Black Christmas schaue aus den 70ern. Den mag ich sehr, sehr gerne. Und ansonsten würde ich auch sagen, ja, was mal so im Fernsehen läuft, schon auch, ich gucke manchmal schon noch, was gibt so für neue Weihnachtshorrorfilme, weil da kommt ja eigentlich doch jedes Jahr irgendwie was. Aber man muss auch von Anfang an sagen, es ist auch viel Murks dabei.
Wann ist bei euch immer Bescherung? Also bei uns war das früher zumindest in meiner Kindheit immer eine Qual, weil wir das bei meinen Großeltern gefeiert haben und die haben immer erst nach dem Abendessen Bescherung gemacht. Ich bin ja eher so ein Typ nach dem Kaffee Grausam. Und Kuchen so 16 Uhr. Dann so geht man noch kurz spazieren und dann ist Bescherung. Aber es ist vielleicht noch gerade so hell. Aber diese Ungeduld damals als Kind, ich weiß noch, das war das schlimmste Weihnachten. Das schlimmste war es vielleicht nicht, aber wir haben nachmittags so einen Film geguckt, der hieß Eine Wüste Bescherung. Und da, kennt ihr jemand? Nee. Ja? Okay. Und da ging es irgendwie darum, dass ein junger Mann mit seiner Freundin irgendwie, die wollten zu Weihnachten nach Hause fahren und irgendwelche College-Kommilitonen oder sowas von ihm, die haben Streich gespielt und ihn als Weihnachtsmann verkleidet auf dem Highway ausgesetzt und er musste dann nach Hause kommen. Aber es war halt ein Weihnachtsfilm, der in der Wüste gespielt hat und der Film fühlte sich so staubtrocken und langweilig an. Das ging 5 Stunden oder sowas und ich wollte, habe diese Geschenke unterm Baum gesehen und ich wusste auch, da liegt ein CD-Brenner drin und ich will den haben. Und ging aber nicht, weil ich diesen Film gucken musste. Dann gab es noch Abendessen und so weiter und so fort. Also ich bin Team Bescherung nach dem Kaffee und Kuchen.
Du warst doch auch bestimmt Team. Ich gucke schon 3 Tage vorher in den Schrank.
Auf jeden Fall.
Ja, ja. Willkommen im Club. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Es kann nicht schnell genug gehen. Also groß Bescherung, so Geschenke, hat sich über die Jahre so ein bisschen ausgedünnt. Es geht ja doch dann mittlerweile auch eher um das Zusammenkommen, aber als Kind auf jeden Fall. Vor allem bei uns war es immer, als Kind war, sind wir noch regelmäßig in die Kirche gegangen und dann danach lag dann alles bereit. Und du wusstest halt, du musst jetzt noch diese Kirche durchhalten. Und dann, wenn du nach Hause kommst, gibt's endlich geilen Stuff, aber auch da diese Anspannung endlich gleich auspacken. Ja, fühle ich.
Theresa, wann darfst du die Geschenke öffnen?
Also ist sehr unterschiedlich, weil ich halt auch Patchwork-Familie habe und das ist jedes Jahr anders und hin und her und drunter und drüber. Aber früher war es auch so nach dem Krippenspiel, da habe ich auch manchmal mitgemacht. Ich war immer ein Engel und hat mir meine Mutter vorher die Haare gekrempelt. Und sah dann ganz fantastisch aus und hab dann da auf der Bühne eine gute Show abgezogen und danach gab's schön noch Geschenke, weil immer ein Mann aus der Familie, also mein Vater, sich immer vor der Kirche irgendwie gedrückt hat und ich glaube nur unter dem Vorwand dann die Geschenke verteilen zu können. Aber dann waren die halt auch da nach dem Krippenspiel und danach wurde dann ordentlich reingehauen und geschlemmt.
Ich habe übrigens auch noch einen Mastermove, wie man mehr Weihnachtsgeschenke bekommt und zwar alles, was ab dem 1. Dezember mit der Post kommt, egal ob Rechnung oder Pakete von Amazon oder dergleichen, einfach zulassen und erst dann Heiligabend öffnen. So machen wir das wirklich. Das lohnt sich.
Rechnungen lohnen sich.
Ja. Laura, was glaubst du denn, warum trotzdem so viele Leute, und ich glaube, das geht vielen von euch heute auch hier, immer wieder diese klassischen Weihnachtsfilme gucken, mit denen wir aufgewachsen sind? Ist da so viel Nostalgie hinter oder sind die neuen Filme, die man theoretisch gucken könnte, einfach nicht gut genug oder lassen einem nicht dieses warme Gefühl geben, wie das die Filme von früher gemacht haben oder tun immer noch?
Also ich glaube schon, dass so die Vorweihnachtszeit ja für viele eine besinnliche Zeit ist, wo man mit Sicherheit sich gerne was anguckt, was irgendwie wie so eine gemütliche warme Decke für einen ist, wo man sich wohlfühlt, wo man selber was mit verbindet. Ich glaube schon, wenn du irgendwie 10 Jahre diese Filme guckst, dass du da nicht unbedingt was Neues brauchst, sondern dass es dann so eine eigene Tradition für dich wird und ist ja auch was Schönes. Also ich finde, wenn man so mit Filmen Traditionen begründet für sich selber, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann auch gar nichts Neues braucht, zumindest nicht an Weihnachten.
Also Home Alone ist bei mir tatsächlich mittlerweile vorbei, also den gucke ich nicht mehr. Den habe ich jetzt gefühlt, seitdem ich geboren bin, ja nicht ganz, aber seitdem man den gucken kann, habe ich den jedes Jahr gesehen, aber jetzt ist vorbei.
Ist vorbei?
Ja.
Was gibt es stattdessen? Deadly Games?
Dazu kommen wir später noch. Okay. Das wäre tatsächlich eine gute Ersatzvariante. Aber vielleicht sind es die Filme, über die wir jetzt kurz sprechen werden. Weihnachten bietet sich natürlich auch an, André. Feiertagshorror ist gerade im Slasher-Bereich schon seit jeher sehr beliebt und da bietet sich natürlich auch Weihnachten an. Und unsere Community hat auf Platz 5 in unserer Umfrage der Horrorklassiker schlechthin gewählt, nämlich Silent Night, Deadly Night aus dem Jahre 1984. Ich weiß gerade nicht, wir benutzen immer die englischen Titel. Die deutschen Titel der Filme, über die wir heute reden, die sind alle ein bisschen obskur. Ja. Ich weiß gar nicht, Stille Nacht.
Stille Nacht, Horrornacht.
Horrornacht, genau, so heißt es auf Deutsch. Und den haben wir uns jetzt auch alle nochmal angesehen.
Aber nicht unsmart, der Name. Also
nee.
Rein, ne? Abgeleitet vom Song so quasi.
Ja. Durchaus. Wir haben uns den alle nochmal angesehen und ich stellte dabei fest, dass das immer noch ein ziemlich knallharter Slasher ist mit tollen Spezialeffekten und teilweise brachialen Kills. Also ich weiß nicht, wir können ja mal nochmal fragen, kennt jemand den Film? Wer hat den gesehen? Gerne Hände hoch. Ich sehe zwar hier vorne nicht, wie viele Hände hochgehen, aber...
Dann kannst du im Schatten
erahnen. Nicht so viele.
Es sind einige, aber nicht zu viele.
Es ist natürlich ein Thema, was mit dem Film im Zusammenhang ist. Damals gab es auch die Citizens Against Movie Madness. Das war eine Vereinigung, die damals bei Kinostart des Films in den USA und in Kanada dagegen protestiert hat. Wie könne es sein, dass ein so religiöses, christliches und auch so besinnliches Fest durch solche abartige Gewalt geschändet wird? Das war damals der Spruch dazu. Wie stehst du dazu?
Kannst du gleich aufs Poster schreiben.
Es war damals so, also das hat, glaube ich, die Leute wie so immer
ins Kino gelockt. Das Verbotene lockt natürlich an, ja klar. Wer den Film nicht kennt, das ist auch der Grund gleich mit, glaube ich, dass da noch mehr Auge drauf war. Es geht ja darum, dass ein junger Mann bzw. ein Kind erlebt, wie seine Eltern an Weihnachten von einem verkleideten Weihnachtsmann umgebracht werden. Und er entwickelt ein Trauma, wodurch er später im Erwachsenenalter in einem Weihnachtskostüm selber Leute mit einer Axt umbringt. Und das heißt, du hast einmal das Festjahr an sich Weihnachten da quasi einmal komplett auf links gedreht und sorgst halt für Schrecken im Fest. Aber gleichzeitig besudelst du ja auch noch den Weihnachtsmann und lässt halt den Weihnachtsmann halt auf Leute losgehen an Weihnachten. Da war natürlich wahrscheinlich der Weg nicht weit von den wütenden Eltern, die natürlich dann sofort... zu den Zensurbehörden gelaufen sind. Von daher, das ist natürlich, liegt nahe, warum das für Furore sorgt.
Ist denn die Kritik für dich nachvollziehbar? Zumindest vielleicht aus damaliger Sicht.
Ja, also klar, dass es irgendwie immer, wenn Religion mitschwingt, irgendwie ein heikles Thema ist, verstehe ich. Aber ich finde, Santa Claus ist halt nicht zuletzt auch durch die Coca-Cola-Werbung und so ja irgendwie nicht mehr nur religiös geprägt, sondern in der Popkultur angekommen. Und ich finde eh, dass Horrorfilme dürfen auch gerne mal Grenzen sprengen. Und deswegen finde ich persönlich das absolut in Ordnung. Kann aber irgendwie klar nachvollziehen, dass es viele damals aufgeregt hat. Wobei, also die Kinder werden sich den Film ja nicht angeschaut haben. Für die wäre es natürlich sehr...
Das weißt du nicht.
Ja, zumindest durften sie es ja nicht. Ne? Aber dann könnte ich natürlich verstehen, dass es für viele Kinder den Weihnachtsmann entzaubert. Aber das
hat vielleicht auch für einige Erwachsene immer ganz mal erzaubert.
Aber ich finde, es macht halt voll Sinn, weil so eine positiv besetzte Figur wie der Weihnachtsmann, da kannst du so gut das einfach ins Gegenteil verkehren. Und ich finde es super.
Ich bin da auch nicht abgeneigt. Also ich kann es irgendwie verstehen, warum man sich vielleicht drüber aufregt und gleichzeitig, was Laura sagt, die Filme sind halt auch nicht für Kinder gemacht. Und ich glaube, Leute über 16 oder 18 haben vermutlich schon verstanden, dass der Weihnachtsmann nicht so existiert, wie man sich's vorstellt, sondern halt auch eben der Papa ist, der halt keinen Bock hat, mit in die Kirche zu gehen. Und ich glaube, das wurde schon an irgendeinem Punkt vorher entzaubert. Und klar, wäre es jetzt ungünstig, wenn der Papa dann die Axt rausholt. Aber ich glaube, wenn man alt genug ist, weiß man, dass das wahrscheinlich hoffentlich nicht passieren wird. Also bei meinem Papa bin ich mir da sehr sicher, ist ein lieber Mann. Und ja, also von daher, ich kann es irgendwie verstehen und gleichzeitig halt auch, ja, macht halt irgendwie gute Medienbildung mit euren Kindern, setzt euch selber damit auseinander und lasst die nicht so einen Scheiß gucken oder setzt euch dann mit den Kindern damit auseinander und dann, glaube ich, geht das auch.
Ich glaube, eine weitere Komponente, die damit dazu kam, André, ist, du hast den Film ja, wie gesagt, auch jetzt nochmal gesehen, das hat ziemlich viel Sexy-Time-Bias und die Mischung aus Gewalt und Sexy-Time ist natürlich dann hinsichtlich Weihnachten nochmal besonders kompliziert, sag ich mal, ja. Besonders in den USA.
Ich wollte gerade sagen, vor allem für die Amerikaner. Ja, auf jeden Fall hat er. Und ich fand die Szene, im Film wird er, bevor er durchdreht, nimmt er so einen Job an. Der kommt dann aus dem Waisenhaus und nimmt zum ersten Mal einen Job an in so einem kleinen Dorfmarkt. So, ne? So gibt's alles Mögliche halt. Und die feiern dann eine Weihnachtsfeier. Das ist die traurigste Weihnachtsfeier, die man im gesamten Kino überhaupt jemals gesehen hat. Da stehen einfach der Chef, irgendwie die alte Kassiererin, er und noch, das sind fünf Leute oder so, stehen einfach im Kreis um die Kasse. Das Kassenband steht voller Schnapsflaschen und der Chef sagt einfach, jetzt lassen wir uns volllaufen. Und dann saufen sie einfach im Kreis so 4 Stunden lang, bis alle Hacke sind. Das ist die Weihnachtsfeier. Das ist die traurigste Weihnachtsfeier, die ich jemals gesehen habe.
Aber für, also zwei haben Spaß,
aber halt im Lagerraum.
Ja.
Auch das mag der Weihnachtsmann nicht.
Ich mag das auch. Und wie er dann immer innerlich dann sagt, nee, das geht nicht. Punish them oder so.
Ja, immer, ja, ja. Was sagt er auf Deutsch? Was sagt er auf Deutsch? Er sagt die ganze Zeit im Film ja punish them. Das heißt, ja, seine einzige Line im ganzen Film eigentlich.
Weiß es jemand aus der deutschen...
Kennt ihr die deutsche Synchro aus dem Kopf?
Bestraf.
Nee. Wahrscheinlich.
Ah, ja, das könnte sein. Unartig, ja?
Ja.
So ist in der Art.
Ja.
Es gibt ja jetzt aktuell ein Remake davon, das wir euch heute gerne gezeigt hätten. Das hat leider nicht so ganz geklappt. Hätte natürlich gepasst. Also ist immer gut, wenn man Sachen, die nicht getan werden, erwähnt. Aber
Versucht.
Einige von euch haben den Film vielleicht trotzdem schon gesehen. Ist tatsächlich ein recht gelungener Film. Also der nimmt sich sozusagen so das Beste aus dem Original raus. Auch einige von den Kills zum Beispiel. Also allein dafür, wer spektakuläre Horrorfilm-Kills sehen will, ist bei Silent Night, Deadly Night generell richtig gut aufgehoben. Da gibt es einen, sowohl im Remake als auch im Original, einen sagenhaften Kill mit so einem Hirschgeweih. Großartig.
Hirschgeweih ist super,
im, ja. Ich habe jetzt zum ersten Mal den zweiten Teil geguckt. Der besteht zu 45 Minuten nur aus Szenen aus dem ersten Teil. Und dann geht's aber richtig los. Es gibt einen Kill mit einem Regenschirm. Da wird ein Regenschirm durch den Körper eines Opfers gebohrt. Und anschließend wird er noch aufgeklappt, sodass hinten der... Fantastisch.
Ich habe dich heute im Zug gefragt, ich kenne den zweiten nicht, der fahrt ihr hin, ob der zweite Teil sich lohnt. Und du meinst so, ja, die erste Dreiviertelstunde muss einfach skippen, dann wird es richtig gut.
Kommt noch das tolle Garbage-Day-Meme her.
Kaufe ich mir sofort.
Vielleicht einige von euch. Jedenfalls, das Remake ist tatsächlich erstaunlich gelungen, hat auch ein paar neue Facetten, ich weiß gar nicht, nee, auch nicht, ne? Ich gucke nur in Fragezeichen-Gesichter.
Ich habe es leider auch nicht geguckt, ich habe nur den ersten Teil jetzt das erste Mal, also das Original das erste Mal jetzt geschaut, letzte Woche.
Also,
kann ich auch vorher noch nicht.
Wer vor Weihnachten noch mal ins Kino gehen will, also ich gebe da so einen slightly Daumen hoch für das Remake. Also es ist tatsächlich sehr angenehm. Und hat vor allem, das ist eine Szene, wenn ihr den Film nicht gucken wollt, geht auf YouTube. Die Szene ist in voller Länge da. Es ist das antifaschistischste Statement des ganzen Kinojahres. Und das trotz eines großen Films mit Leonardo DiCaprio ist der noch mal obendrauf. Es gibt eine Szene, auch wieder bei einer Weihnachtsfeier, und zwar von einer White Supremacy Party. Das heißt, es sind ganz viele rechtsradikale Leute in einem großen Raum und unser Weihnachtsmann will eigentlich nur ein Opfer davon umbringen, entscheidet sich aber dafür, fuck Nazis, und bringt einfach alle um. Und es ist eine großartige 7-minütige Sequenz.
Ich find's wild, dass sie die wirklich komplett einfach rausgehauen haben, so als Promo auch. Ja,
ja, aber das ist, wird, glaube ich, in den USA, glaube ich, auch... Obwohl, es ist jetzt keine Kontroverse draus geworden, aber ich kann mir vorstellen,
dass noch mehr Leute sehen. Zu klein auch irgendwie.
Ja. Und apropos Gewalt im Kino, auf Platz 4 wurde Terrifier 3 gewählt. Und da muss ich sagen, der ist jetzt, glaube ich, auch bei mir in der Weihnachtsrotation angelangt. Denn neben seiner exorbitanten Gewaltdarstellung hat er, wie ich finde, eine schöne Weihnachtsatmosphäre.
Ja, da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Weihnachten vorhanden in dem Film. Art der Clown, der hier mordend durch die Gegend zieht, ist ja hier auch die meiste Zeit eigentlich als Santa Claus verkleidet.
Mit Santa Claus verkleidet.
Genau. Und ich glaube, es gibt ja sogar einen Weihnachtssong in dem Film, was ja auch nicht ganz so häufig vorkommt. Und du hast halt super viel Weihnachtslichter, Shopping und so in dem Film. Also ich würde trotzdem sagen, für mich ist das jetzt zum Beispiel kein Film, den ich mir so anschaue, wenn ich Lust auf was, was so ein bisschen wholesome ist, habe. Weil die Gewalt ist schon relativ krass. Und ich hatte ja mit dem so ein bisschen das Ding, ich fand die Gewalt halt nicht mehr so witzig wie in Teil 2, sondern es ging jetzt ja so ein bisschen mehr in die Torture-Porn Ecke und darum war ich mit dem irgendwie nicht mehr ganz so fein und weil der auch irgendwie so lang ist. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn man die Terrifier-Filme mag, dass das ein guter Pick für Weihnachten dann ist.
Apropos Kinderblut, der Film nimmt sich ja tatsächlich raus, dass er durchaus mehrere Kinder ums Leben bringt und das ist ja doch schon mal eine Grenze, wo ich sage, ja, okay, Gag ist geschenkt, aber da kann man wirklich drauf verzichten, finde ich ehrlich gesagt.
Ich habe mich im Film ganz gefragt, also beim Gucken ganz gefragt beim ersten Mal, machen sie es wirklich? Und ja, machen sie. Aber ich fand es dann auch wiederum, du hast dann trotzdem gemerkt, wie sie so eine kleine Bremse gezogen haben. Weil es war
offscreen.
Es ist halt offscreen, es ist diese Explosion im Kaufhaus. Du bist so, ja, okay, du weißt es, aber es ist halt nicht so explizit wie der ganze Rest des Films. Also auch selbst trotz, also selbst der Terrifier hat sich da nicht ganz reingetraut. Ich muss auch sagen, es ist auch okay.
Aber ja. Sie haben zumindest Leichenteile von Kindern tatsächlich überall dann noch.
Ja, ja.
Ich sag mal so, 2 Millionen Dollar Budget, 1 Million Weihnachtsdeko, 1 Million
Leichenteile.
Leichenteile, ja.
Aber es ist immerhin nicht Haus der Jackbild-Kinder. Ja. Also, ne, da geht, es geht noch Dollar und die Grenze muss ja dann Terrifier, der trotzdem, wie du gerade selber sagst, ja, immer noch unterhalten will auf eine Art und Weise, muss das ja auch nicht ganz reingehen.
Ich bin mal gespannt, ob wir das dann in Terrifier 4, so, ob wir das da dann sehen, weil irgendwie müssen sie das ja jedes Mal jetzt noch ein bisschen toppen und liegt nahe, die Grenze dann vielleicht zu überschreiten. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob wir das dann da zu sehen bekommen.
Also ich glaube tatsächlich, das sage ich immer, da haben wir vorhin auch im Zug drüber geredet, dass sie in die Hölle gehen werden im vierten Teil.
Ja, stimmt.
Ja.
So Ende ist doch quasi auch der Cliffhanger vom Ende, ne?
Ja. Ja. Ich hätte nicht so Bock drauf, aber...
Aber passt denn für euch die Weihnachtsatmosphäre in dem Film? Also Silent Night, Deadly Night finde ich zum Beispiel... ein bisschen, der hat sowas Tristes an sich, finde ich.
Ja, ja, genau,
da kommt bei
ja.
mir kein Weihnachtsfeeling auf, aber ich habe schon, Laura, ja auch eben Terrifier 3, durchaus. Ich meine, Arthur Clown macht einen Blutschneeengel, also das...
Also die Weihnachtssymboliken werden da schon gut eingebaut. Bei Silent Night, Deadly Night, ja, aber da ist auch, finde ich, die ganze Atmosphäre ist auch nicht auf Fun-Slasher ausgelegt. Also der ist schon ernst. Weil ich finde, die ganze Grundthematik, der Beginn ist schon sehr, er ist schon sehr böse. Und Terrifier macht ja daraus trotzdem dann gleich auch so eine Groteske. Und deswegen finde ich Terrifier da auf jeden Fall. Ich meine, der Anfang ist ja auch fast Silent Deadly Night, gemixt mit Black Christmas, so ein bisschen von der Stimmung in diesem Haus. Also den finde ich schon sehr viel weihnachtlicher von Ryan Atmo. Aber natürlich sprengt der ja so Gewalt mit Gewalt drüber, dass das auch so ein bisschen untergeht. Also ich finde, beide Filme haben eher Weihnachten mehr als Setting, als wirklich als Thema, sag ich mal.
Da wäre dann Platz 3 vielleicht bei dir besser aufgehoben mit Krampus?
Ja, rein von der Atmosphäre auf jeden Fall. Weil das finde ich halt, das ist so eigentlich der Prototyp. Also eigentlich steckt da ja alles drin. Das ist so schöne Bescherung, bisschen Gremlins-Atmosphäre, so dass eigentlich alles drin, weil da kommt eine Familie zusammen nach Hause, Krampus, ne, kennen vielleicht manche, so ist ja ein österreichisches Ding, so Krampusläufe. Und du hast halt einen amerikanischen Film, eine amerikanische Familie, feiert zusammen Weihnachten, die Großmutter. Schmeißt Laser um. Nein, die Großmutter kommt aus, ist ja Deutsch oder Österreicherin, spricht ja auch Deutsch und durch sie kommt dieser Brauch da so ein bisschen rein oder dieser Glaube da dran. Aber du hast ja halt alle Klischees drin. So die, dann kommt halt irgendwie der Familie hat ein großes Haus, dann kommt irgendwie der Bruder oder Schwager mit Familie an. Alle sind komplett assi, so White Trash Americans zerlegen das Haus mit einem Hund, der erstmal alles auffrisst. Die Kinder prügeln sich nur den ganzen Tag. Das ist komplett schöne Bescherung eigentlich. Also die Abläufe in Krampus sind eigentlich komplett wie so typische Weihnachtskomödie. Und da wird aber ja, da gibt's auch Bescherungen, da gibt's ein Essen am Tisch, auch mit jede Menge dummen Gags. Also der hat ja komplett alle Klischees dieser typischen Weihnachtsfilme. Und deswegen finde ich den deutlich weihnachtlicher. Und der Horror braucht ja auch eine ganze Weile, bis der überhaupt dann eintritt. Den finde ich also auf jeden Fall als Weihnachtsfilm viel, viel deutlicher als jetzt die anderen beiden.
Sie hätten auch einfach diese markanten Krampusläufe abfilmen können. Also da gibt's ja auch immer ganz viel Chaos, Schlägereien. Wir haben nochmal nachgelesen, dass sehr viele Leute schon bei Krampusläufen ins Krankenhaus gebracht wurden, weil ja, die Leute sich gewehrt haben und die wie so hieß der Plural, Krampen? Nee, Krampusse? Auf jeden Fall.
Das ist wahrscheinlich irgendein Gebäck in Bayern.
Wir haben es vor einem Zug nochmal nachgelesen. Es gab zum Beispiel einen kleinen Jungen, der sich als Krampus verkleidet hat und irgendjemand war so sauer, dass er ihn so lange an den Hörnern gezogen hat und gedreht hat, dass der Junge mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus musste. Also Das hätte gereicht.
Also wer mal beschauliche Weihnachten will, ab nach Österreich, würde ich sagen.
Aber prinzipiell finde ich den Krampus aber eigentlich super interessant, weil der ist ja dazu da, der läuft ja mit dem Nikolaus, glaube ich, los, wenn ich es richtig erinnere, und bestraft die Leute dann mit der Rute.
Der aber kommt eine Nacht vorher, glaube ich, oder? Am 5. Dezember oder so? Oder läuft er mit dem zusammen rum?
Ist eine coole Gang auf jeden Fall.
Ja.
Und den finde ich echt gruselig. Also wenn man auch diese Masken sieht bei diesen Läufen, aber auch wie er im Film dargestellt wird, da muss ich sagen, da finde ich es schon fast ein bisschen schade, dass der Film so... Es klingt jetzt auch wieder blöd, weil wir sind ja eigentlich nicht so gewaltgeil, aber der ist mir ein bisschen zu zahm, um ehrlich zu sein.
Ja, ich finde, der hat was sehr, auch sehr Amerikanisches, der Film. Es ist ja, glaube ich, im ersten Drittel verschwindet ja eine von den Hauptfiguren, die Schwester, und taucht dann sehr lange nicht auf. Und ich finde, es ist so ein Film, wo man spürt, der wird nichts passieren. Und wahrscheinlich wird niemandem so richtig was Schlimmes passieren, weil es halt ja auch Kinder vorkommen. Und ich finde aber trotzdem, dass er auch so durch diesen den Anfang mit diesem Clash der beiden Familien, das ist ja auch eine Art von Horror, den viele Menschen zu dieser Jahreszeit erleben irgendwie. Also für viele sind die Weihnachtsfeiertage ja auch einfach nicht nur entspannt. Deswegen finde ich auch das irgendwie cool, in einem Horrorfilm aufzugreifen. Und ja, wenn es dann halt wirklich übernatürlich wird, dann finde ich, kann der Film richtig überzeugen mit den Effekten auch. Da gibt's ja nicht nur den Krampus, sondern auch noch seine Helfer. Und da haben die sehr coole Puppeneffekte teilweise.
Diese kleinen Lebkuchenmännchen. Die sind wirklich fantastisch.
Ja, also, die sind sehr witzig.
Ja, auch der Jack in the Box und dieser Engel und ja. So. Sie haben schon geile...
Ja, dieser Engel, den finde ich ultra creepy.
Ja, aber das stimmt schon, halt, die machen halt auch nicht so richtig was. Die genau. Fallen die Leute halt so an.
Genau, ist eher lustig eigentlich.
Genau, ist eigentlich eher auch ein bisschen witziger, ja.
Ja.
Aber er hat eine wirklich, also muss ich sagen, atmosphärisch, winterlich, dieses Eingeschneite, sieht natürlich alles sehr künstlich aus, weil, ich glaube, wir haben damals auch im Podcast gesagt, dass es auf einer Soundstage ja, glaube ich, komplett gedreht wurde. Ja. Aber gerade diese Künstlichkeit, die haben wir auch bei Sleepy Hollow zum Beispiel, haben wir letzte Woche drüber geredet, auch gehabt. Und es hat dann auch was sehr Eigenes, finde ich. Aber ich muss auch gestehen, ich finde den Film super langweilig. Also der kommt bei mir nicht auf die Rotation. Der ist nicht spannend, der ist nicht gruselig, der ist nicht lustig vor allem, obwohl er lustig sein will.
Der zieht sich leider ein bisschen, ja.
Und ich dachte dann, irgendwann wurde ja dieser Naughty Cut dann angekündigt. Und ich dachte so, okay, jetzt gehen sie in die Vollen. Der hat plötzlich ein R-Rating und auch wieder typisch amerikanisch. Es waren einfach nur Schimpfwörter, die am Ende dazugekommen sind. Und das hat mir nicht gereicht.
Sagen 17 Mal Fuck mehr, das ist es aber dann auch.
Der hat auch nicht so richtig eine Identifikationsfigur, oder? Ich meine, klar, den kleinen Jungen, der ist ja so die Hauptfigur, mit der man, glaube ich, mitgehen soll, aber ich finde den irgendwie nicht so richtig überzeugend.
Ich habe bei Toni Collette und Adam Scott überhaupt nicht als Pärchen wahrgenommen, nee. Sondern eher wie Mutter und
ja,
Sohn.
Ja, die wirken auch nicht so ganz homogen zusammen, das fand ich auch. Also ich glaube, das wäre auch für mich das größte Problem mit dem Film, dass ich da nicht so richtig einen emotionalen Zugang finde, weil die Geschichte ist irgendwie ganz nett, aber am Ende ist es so ein bisschen belanglos.
Ja, es gibt ja auch einfach so viele Leute. Ich meine, das ist ja irgendwie auch so der Charme vielleicht mit der Großfamilie da. Aber dadurch hast man halt so viele Leute, die man sich gar nicht in dieser kurzen Filmzeit auch irgendwie einprägen kann. Und da geht irgendwie schon dann auch viel flöten. Und dann halt eben so diese, finde ich, so eine Unklarheit in der Tonalität. Will der jetzt lustig sein? Dann kommen ja diese Lebkuchenmänner, wo man denkt, ja, ich glaube schon. Und dann kommen aber wieder so richtige Kracher-Designs, wo man sich denkt, nee, das finde ich jetzt eigentlich gar nicht lustig. Ist schon irgendwie ein bisschen gruselig. Finde ich irgendwie einen schwierigen Mix und bin da auch bei Chris. Ich finde den auch tatsächlich gar nicht mal so spannend. Aber ich glaube, trotzdem ist es wahrscheinlich der von der Liste, die wir jetzt hier heute euch vorstellen, für die Leute, die sich her verirrt haben, wahrscheinlich vor allem einige FreundInnen, die eigentlich nicht so viel Horrorfilme schauen. Das wäre, glaube ich, jetzt den ihr dann zu Hause mal schauen könnt von der Liste. Also eher den als Terrifier 3.
Wer mag denn Krampus von denjenigen, die den Film schon mal gesehen haben?
Aber es sind noch zwei Leute, Rina, du bist nicht alleine.
Okay, vielleicht ist dann der nächste Film, Platz 2 was, das ist ja tatsächlich der absolute Horror-Klassiker an Weihnachten, der tatsächlich, muss ich gestehen, wir haben ihn in der Watch-Party mit der Community, glaube ich, erst letztes Jahr geguckt, ich habe ihn jetzt dieses Jahr auch vorgestern nochmal geguckt, das ist für mich immer noch ein sehr, sehr guter Slasher und zwar Black Christmas 1974 und der ist, Theresa, unglaublich progressiv. Dafür. Es mag vielleicht daran liegen, dass der Film kanadisch ist und nicht amerikanisch, aber ich bin doch jedes Mal wieder überrascht, vor allem wie interessant das Frauenbild dort gestaltet ist und wie modern es gestaltet ist.
Ja, voll, vor allem halt für 74. Ne? Also da sind wirklich viele Themen drin, geht irgendwie so um körperliche Selbstbestimmung, Thema Abtreibung, Thema, was soll ich mir von meinem Mann sagen lassen und wo sage ich auch, du hast einen Schuss nicht gehört, ab mit dir, so. Finde ich einen sehr spannenden Film, vor allem halt eben für die Zeit und der immer noch dadurch, finde ich, auch recht modern wirkt. Also klar, man sieht dem schon an, das ist irgendwie ein alter Film, aber ich finde, den kann man auch heute noch ziemlich gut gucken und ich finde den auch nicht langweilig. Also der ist vielleicht ein bisschen behäbig, könnte man vielleicht sagen, aber ich finde den nicht langweilig. Ich finde, der hat trotzdem eine super gute Spannungskurve, eine super spannende Prämisse und das ist auch einer, den man, glaube ich, gut schauen kann, wenn man noch nicht so viele Horrorfilme geschaut hat oder auch eh so ein bisschen zögerlich ist, auch was vielleicht Gewalt angeht und so, ist er ja auch eher ein bisschen zahmer. Finde ich da einen super guten Pick. Ist auch nicht mein Liebling von der Liste.
Und einer fehlt noch.
Das Schöne ist ja auch, Laura, dass man da in dem Film mit allen mitfiebern kann. Das heißt, eigentlich ist einem kein Opfer egal, weil wir genug Zeit mit allen Figuren verbringen oder größtenteils zumindest, anders als es dann vielleicht später im Slasher-Bereich der Fall war. Und das macht dann Mord im Film, jede Gewalt hat irgendwie doch nochmal so ein bisschen eindringlicher. Und gerade, wie gesagt, das, was Therese auch gesagt hat, wir haben auch unterschiedliche Frauenbilder dort. Wir haben die Barb zum Beispiel, die so ein bisschen lauter, vulgärer ist, die da halt
und immer besoffen ist.
Immer auf Konfrontationskurs.
Das Beste mit dem Flachmann im Buch.
Ja.
Und die aufgeklärte Jazz zum Beispiel. Also ich muss sagen, das macht der Film wirklich gut.
Voll. Für mich ist das, also für mich ist es der Favorit von dieser Liste, weil ich den halt auch sehr vielschichtig finde. Wie du schon gesagt hast, da ist einem niemand egal. Also ich finde auch die Figuren, die sich nicht nur nett verhalten teilweise, da fiebert man trotzdem mit, wenn die ermordet werden. Und da gibt's ja auch diese, das ist ja, glaube ich, eine Studentenverbindung. Mhm. Und die haben ja dann immer so eine ältere Frau, die dann quasi so die Hausmutter für die ist. Und die hat halt auch überall einen Flachmann versteckt und putzt so sich mit geil. Whisky die Zähne und so. Und versucht irgendwie, dass die Eltern von den Mädchen nicht mitbekommen, dass die alle so nackte Leute an ihrer Wand hängen haben. Und so, ist super lustig.
Die beste Szene, wo der Vater von der einen am Anfang kommt und sie Poster an der Tür mal zuhält so verdeckt, und gleichzeitig so rausdrängen will.
Ist ja, perfekt, voll. Ja. Und ich finde, das ist auch wirklich eine große Stärke von dem Film. Der ist schon irgendwie gruselig, weil die kriegen in der Studentenverbindung ja die ganze Zeit diese creepy Anrufe von einem Unbekannten. Und was der sagt, ist halt auch teilweise richtig eklig. Und wie der sagt.
Was der zum Beispiel?
Das möchte ich jetzt hier nicht wiederholen. Könnte ich tatsächlich auch nicht. Aber trotzdem hat der Film halt auch sehr viel Humor drin. Und ich finde, so diese Mischung macht ihn irgendwie dann auch... ich finde, wenn man den einmal gesehen hat, vergisst man den nicht so schnell. Und ich gucke den jedes Jahr gerne wieder.
Es wird ja immer behauptet, dass das der Prototyp des amerikanischen Slashers ist. Klar, der war jetzt auch vor Halloween da und noch vor ein paar anderen Filmen. Aber als ich den jetzt nochmal geguckt habe, finde ich eher, dass der den italienischen Giallo sehr referenziert. Gerade durch diese Point-of-View-Kamera-Perspektive, die wir dort haben, und der Täter ist bis zum Ende sozusagen unbekannt. Das sind eher Elemente aus dem europäischen Kino, finde ich, die da vorhanden sind. Und das, was zum Beispiel Halloween später gemacht hat, hat aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, nicht so viel mit dem zu tun, was wie Black Christmas das gemacht hat.
Ja, ich glaube, vor allem, warum er immer verglichen wird, ist, glaube ich, die einerseits Gewaltdarstellung, weil es halt immer auch sehr zurückhaltend ist, wird eher angedeutet. Der ist ja relativ harmlos eigentlich. Sondern du hast eher diese Bei Halloween ist es halt der Schatten, der halt irgendwo steht und lauert. Und hier lauert ja eigentlich die ganze Zeit auch die Bedrohung. Ich glaube, das Besondere auch hier ist, du weißt ja, wo die Bedrohung ist. Nun sonst niemand. Und weil du immer schon mehr weißt als alle anderen, bist du, glaube ich, halt den ganzen Film über so angespannt und bist so, jetzt kommt doch mal drauf. Es ist nicht so schwer. Und das ist halt, glaube ich, das Spannende an dem Film. Und die Perspektive, das siehst du ja gleich am Anfang, diese POV, ne, mit dem aufs Dach hochklettern und so weiter, da hast du auf jeden Fall diese Giallo-Einflüsse. Und halt der Film, was mir auch mal im Rewatch aufgefallen ist, in dem Film wird eigentlich nur telefoniert. Der ganze Film, der müsste eigentlich was mit
unbekannte Anrufer,
One Missed Call, whatever. Es wird nur telefoniert in diesem Film, die ganze Zeit. Der spielt fast nur am Telefon. Aber ja, die ganze Grundidee ist super und basiert ja auch auf so einer sehr bekannten Urban Legend quasi. Und deswegen, die ganze Grundidee ist super, der ist sehr spannend. Eben ja, auch doch sehr, wie gesagt, sehr getragen, doch eher langsam. Aber ich finde auch, also es ist halt nicht Krampus, nicht langweilig, sondern er hat halt immer diese Grundspannung. Ich finde, das hält ihn schon gut. Und es ist halt der Film auf der Liste mit dem dümmsten deutschen Titel.
Oh ja.
Ja.
Magst du uns diesen Titel verraten, André?
Ja.
Jesse, die Treppe in den Tod.
Nee, die Treppe des Todes, oder sogar?
Oder des Todes.
Ja.
Ja, ich glaube, auf Prime heißt da die Treppe in den Tod. Ja. Auf jeden Fall, ja. Original Black Christmas, naja. Es ist nicht mal eine Treppe vor allem, es ist eine Leiter.
Aber noch schlimmer als der deutsche Titel ist ja eigentlich auch das Ende, oder?
Es ist halt, also wenn du es halt weiterdenkst, ist es halt doof. Ich will jetzt, wir spoilern jetzt, oder?
Habt ihr den alle gesehen? Also alle Horrorfans, die hier sitzen, haben den Film gesehen. Also alle Gesichter, die ich sehe, nicken. Der Film ist von 1974, komm.
Ja, das ist sehr geil. Naja, also der Killer sitzt halt auf dem Dachboden die ganze Zeit. Und die Polizei ist am Ende des Hauses und guckt aber nicht auf den Dachboden. Da liegen halt überall Leichen und die gehen einfach wieder nach Hause. Und denkst so, okay, ihr kommt zu dem Haus, wo ihr wisst, also die Urban Legend da drin ist halt noch, es wird mal telefoniert, die obszönen Anrufe und so weiter, ne? Die Polizei verfolgt die nach. Übrigens auch geil zu der Zeit damals, wie Anrufe zurückverfolgt wurden. Da muss so ein Typ in so einem riesen Schalt das ist nicht mal ein Raum, das ist eine Fabrik, in so einer Telefonschaltfabrik durch die Gänge rennen und gucken halt, wo das Signal halt ankommt. Das versuchen sie halt den ganzen Film, das ist immer zu langsam, weil die Anrufe halt nicht lange genug in der Leitung bleiben. Und am Ende schaffen sie es halt, und dann kommt natürlich dieser Big Reveal, die Anrufe kommen aus dem Haus. So, das ist halt eine alte Legend so, ne? Der Anrufer, der irgendwie oben im selben Haus ist und die ganze Zeit anruft. Und das heißt, die Polizei weiß halt, der Killer war die ganze Zeit im Haus und sie kommen dahin, die suchen das Haus und sie gucken nicht auf den Dachboden.
Ja.
Das ist halt ein bisschen doof.
Das ist ein bisschen doof.
Macht den Film zwar nicht, also macht ihn nicht kaputt, aber ist schon sehr, sehr doof.
Theresa, das ist jetzt ein Film, der Weihnachten nur als Setting hat, aber der per se eigentlich nichts mit Weihnachten zu tun hat. Wir haben jetzt irgendwie keinen Weihnachtskiller oder der tötet Leute auch nicht mit so einer Zuckerstange. In welchem Film war das denn nochmal?
Jack Frost? Trick or Treat.
Ah, stimmt, genau. Ja. Der hat ihn nur als Setup. Ist es denn für dich dann trotzdem noch ein richtiger Weihnachtshorrorfilm oder?
Naja gut, das ist ja eh die Frage, was ist ein Weihnachtshorrorfilm? Reicht es, dass da einmal Santa Claus durchs Bild läuft?
Also stirbt langsam für dich ein Weihnachtsfilm?
schwer zu sagen. Ich bin nicht so der Actionfilm-Fan. Ich wollte dieses Jahr Stirb langsam das erste Mal schauen und die haben ja auch immer so komplizierte Nachtitel noch. Ich habe aus Versehen den dritten Teil geschaut. Ich weiß nicht, wer den kennt. Der spielt halt in so einer brütenden Hitze. War schon sehr irritiert, dass der bei allen als Weihnachtsfilm durchgeht. habe das nach der Hälfte dann gerafft. Und dass ich den falschen schaue und ich weiß nicht, ist das für mich ein Weihnachtsfilm? Ich kann verstehen, dass Leute das so sehen, aber für mich nee, irgendwie nicht. Ja, ach, ich weiß nicht.
Ist nicht so schlimm. Ist wie Huhn und Henne. Nee, Huhn und Ei, so heißt es.
Nee,
jetzt ist es schon wieder los.
Chris, wir haben gesagt, heute keine Sprichwörter.
Aber ja, für mich würde ich schon sagen, ist das irgendwie ein Weihnachtsfilm. Aber das ist tatsächlich auch ein Film, den würde ich auch im Sommer gucken. Damit hätte ich irgendwie auch kein Problem. Ich finde, der geht als Weihnachtsfilm durch. Also jetzt Black Christmas. Stirb langsam habe ich auch im Sommer geschaut, deswegen ist egal. Aber Black Christmas wäre auch ein Film, den könnte ich auch im Sommer schauen, ohne dass ich mich irgendwie weird fühle. Also ich habe zum Beispiel jetzt das Gefühl, dass irgendwie ein Terrifier 3 oder so wäre irgendwie ein bisschen weird, den im Sommer reinzuschmeißen. Oder auch irgendwie Kevin allein zu Hause finde ich auch komisch, den im Sommer zu schauen. Würde ich gar nicht auf die Idee kommen. Aber jetzt Black Christmas finde ich, all year ist das ein Kracher.
Ich habe tatsächlich gestern TikTok gesehen von Macaulay Culkin, wie er nochmal über Home Alone redet. Das hat er ja lange Zeit nicht getan, aber jetzt redet er auch wieder über den Film, weil er den Film jetzt auch mit seinen Kindern guckt zusammen. Und er hat zum Beispiel selbst gesagt, für ihn ist Home Alone ganz klar ein Weihnachtsfilm, weil diese ganze Geschichte nur funktioniert, weil es Weihnachten ist. Aber er hat selber gesagt, Die Hard, also Stirb langsam, funktioniert an jedem anderen Tag im Jahr genauso wie an Heiligabend oder kurz vor Weihnachten. Und deswegen ist es für ihn kein Weihnachtsfilm.
Die Eltern können auch an Ostern wegfahren.
Mhm. Laura.
Ja.
Wir haben eben schon über die, ich finde, also drücken wir es anders aus, wir haben über die schöne Beleuchtung, über die Dekoration bei Terrifier 3 geredet. Ich finde, Black Christmas ist von den Filmen, die wir jetzt hier genannt haben, da auch mit in dieser Liga bei. Ich finde, es hat auch diese schön urige 70er-Jahre-Atmosphäre, ja. So auch so, ne? Late 60s, Early 70s. Ich finde einen Film, ich weiß, hast du The Holdovers gesehen?
Ja.
Mhm. Der hat auch so dieses, da fühlt man sich.
Verstehe die Anmutung, ja.
Ja, das ist auch wenn schön so Filmkorn auf dem Film drauf liegt. Man will dann einfach, ich sage es mal so, wie es ist, zu Hause sich einkuscheln.
Ja.
Schön Heißgetränk und slashen.
Der hat was sehr Gemütliches und was sehr Warmes auch. So, ne? Ganz viele Lichterketten kommen drin vor, finde ich auch immer sehr gemütlich. Und ich finde, was bei Black Christmas noch krass zu der Weihnachtsatmosphäre beiträgt, ist, dass die halt auch sehr viele so klassische Weihnachtslieder haben. Es gibt ja zum Beispiel auch die eine Szene, wo die Kinder bei der Jessie an die Tür klopfen und der dann einfach so ein Weihnachtslied vorsingen, so wie wir das irgendwie von hier St. Martin kennen. Also ich finde schon, dass der sehr viel Weihnachtscharme hat und da kann man sich schön gemütlich beim machen.
Was glaubt ihr, was auf Platz 1 ist? Ihr dürft jetzt kurz reinrufen.
Oh, yeah. Zu einfach.
Ihr habt ja auch alle abgestimmt, vermutlich. genau, Platz 1, Gremlins, ist tatsächlich jetzt für mich auch keine Überraschung gewesen, ist ein Evergreen. Kam damals übrigens tatsächlich im Sommer ins Kino und zwar am selben Tag, an dem auch Ghostbusters ins Kino kam und trotzdem war Gremlins sehr erfolgreich, also Respekt dafür. Ist der bei dir auch weit oben, Gremlins? Und wenn ja, warum?
Ja, auf jeden Fall doch. Weil das auch, also das ist ein Nostalgiefilm für mich, weil ich den früher echt oft geguckt habe und der ist einfach halt natürlich halt, du hast Gizmo, ne, klar, auch Evergreen für sich schon, als Character oder als Figur oder als Item.
Merchandise.
Als Merchandise auch, ja. Nee, aber der ganze Film ist halt auch so ein Vibe und der passt halt auch wirklich, also der hat, bei dem finde ich auch, dass das Weihnachtssetting ist auch so ummantelnd und da würde ich jetzt auch nicht sagen, der funktioniert nur zu Weihnachten, aber der hat schon extrem viel Weihnachtscharme. Und natürlich verpackt er das Ganze, ist ja auch so der, sag ich mal, der lightheartedste Horrorfilm auf der Liste, definitiv, die wir jetzt hier haben. Und der zugänglichste und der dann doch auch familienfreundlichste irgendwo. Deswegen ist der halt schon auch so ein Ding, das kannst du halt schon auch mit der Family gucken. Und das macht ihn halt irgendwie dann auch so wholesome irgendwo, ja.
Er ist natürlich, Theresa, funktioniert auch durch die aufgestellten Regeln, wie man mit den Mogwais umgehen muss. Und was passiert, wenn man das nicht tut. Und ich finde, man weiß schon, diese Regeln werden erzählt. Du darfst kein Sonnenlicht, nicht nass werden und nicht nach Mitternacht füttern. Und du weißt genau, wenn du diese Regeln zum ersten Mal hörst.
Das gibt nichts.
Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden. Ja. Drücken wir es mal so aus.
Aber manche Regeln sollte man sich vielleicht besser halten, wenn man da keine Gremlin-Epidemie haben möchte. Aber das weiß man halt auch erst danach. Ne? Nachhinein ist man immer schlauer. Auch wenn es natürlich trotzdem einen Teil 2 gibt, was dafür spricht, dass nicht alle aufgepasst haben in Teil 1.
Aber gefällt dir der Film?
Ja, ich mag den sehr. Also ich finde halt, der macht einfach richtig Spaß. Es ist wirklich so ein Film, da geht mir irgendwie so das Herz auf. Man hat irgendwie lustige Gags, man hat süße Tierchen, man hat ein paar gruselige Tierchen, man hat irgendwie einen coolen Protagonisten, finde ich, der das auch irgendwie gut trägt, mit dem man irgendwie mitfiebert, mit dem man voll mitgehen kann. Und das ist halt so ein Film, ich würde jetzt gar nicht, also das ist jetzt nicht der beste Film, der jemals gemacht wurde, aber trotzdem gibt es quasi nichts, worüber ich mich beschweren kann, weil der einfach, ist auch so ein Film, der kann man gar nicht böse sein. Also ich finde, wer Gremlins hatet, ist so, als würde man Herbert haten.
Schatz feiert.
Sie schafft es auch immer wieder, das unterzubringen hier, aber...
Ja.
Ja.
Stimmt. Könnt froh sein, dass wir heute nicht alle Air Buddies X-Miss-Filme gucken müssen.
Ja, wir hätten auch Snow... Na, das, vielleicht. Das wäre was gewesen. Snow Buddies.
Ach, Snow Buddies heißen, Entschuldigung.
Da hätten wir das Quiz, glaube ich, hier alleine gemacht. Später, aber ist okay. Der Film basiert ja auf einer Idee von Chris Columbus, der ja später auch Home Alone zum Beispiel gedreht hat. Und der wollte eigentlich einen knallharten Creature-Feature-Horror daraus drehen. Also da sollte auch ordentlich gesplattert werden. Und dann kam Spielberg dazu, Warner kam dazu und die haben gesagt, na, chill, mach mal ein bisschen ruhiger das Ganze. Und trotzdem war der Film am Ende für die Behörden so semi. Der war zu lasch für ein R-Rating, der war zu hart für eine PG-Freigabe und deswegen wurde die PG-13 tatsächlich für Gremlins ins Leben gerufen.
Ja, krass. Aber ich glaube, sie haben sich einen großen Gefallen damit getan, im Sinne von, dass Gizmo ja auch einfach so ein Kindermagnet ist. Also ich glaube, hätten sie nur gesplattert, dann hätte diese Figur ja nicht funktioniert. Und ich glaube, jeder denkt jetzt, wenn du Gremlins hörst, denkst du natürlich als erstes an Gizmo, weil der verdammt süß ist. Mir ist nur dieses Mal, also ich habe den Film auch schon sehr oft gesehen, müsst ihr mal drauf achten, Gizmo hat echt hässliche Finger. So ganz kleine Wurstfinger.
Das ist neu, das Kasper hat ein hässliches Gesicht, Gizmo hat hässliche Finger.
Theresa hat sich auf diesen Dampfer geführt, nein. Nee, ich weiß nicht, seitdem finde ich Gizmo jetzt auch ein bisschen gruselig.
Aber Gizmo ist ja tatsächlich, ich habe es eben schon angedeutet, tatsächlich auch wirklich ein Merchandise-Seller gewesen. Ja. Das, was wir heute, das wird ja bis heute kopiert. Ich bin jetzt gerade so eingefallen, wenn ich so an die Porks bei Star Wars denke, an Grogu zum Beispiel.
Ja, total.
Das ist alles nach dem Credo von Gizmo gemacht.
Große Augen, kleines Pelztier, große Ohren, ja, hässliche Hände. Alles da.
Nur die Finger.
Nur die Finger. Die Hand ist okay. Alles klar. Ja, ich muss mich darauf achten.
Gibt es denn noch Filme, das sind jetzt die Filme, die unsere Community vorgeschlagen hat, Filme, die ihr vielleicht persönlich noch, nicht Airbud oder sowas, vorschlagen würdet?
Nobody's?
Bei mir ist es zum Beispiel der Film, den André vorhin schon angedeutet hat, Deadly Games. Das ist ein französischer Film, der tatsächlich diese Prämisse von Kevin Allein zu Hause, von Home Alone sozusagen, auch hat. Der ist aber ein bisschen älter, der Film tatsächlich, ich glaube ein oder zwei Jahre. Und da ist auch ein kleiner Junge allein zu Hause in einem großen Anwesen und ein durchgeknallter Weihnachtsmann bricht ein und will ihn halt zur Strecke bringen. Und das ist super spannend, das ist ungewöhnlich hart für so einen Film mit einem Kind in der Hauptrolle. Und der hat eine fantastische Atmosphäre. Also wer den in die Hände bekommt, ich glaube, der war früher sehr schwierig zu bekommen. Mittlerweile kann man den, glaube ich, kaufen und auch leihen. Also wer da mal was Neues sehen will und den noch nicht kennt, Deadly Games heißt der ist wirklich, wirklich spannend und auch für Leute zugänglich, die jetzt nicht so Splatter und Gewalt mögen. Ich weiß nicht, habt ihr den, wir haben den ja auch mal im Podcast besprochen, ich weiß nicht, da wart ihr beide noch nicht dabei, aber André, glaube ich.
Nee, war nur Pascal und der Dominik.
Ja, genau, stimmt.
Ja, es war,
aber hast du den mal gesehen mittlerweile, den Film?
Ja, ich habe den schon vor einiger Zeit gesehen, ich habe sogar schon 2020 oder so und ich finde, das ist auch wahrscheinlich mein Top 3 Weihnachtsfilm. Ich würde sagen Gremlins, Black Christmas und dann Deadly Games. Der hat auch 80.000 verschiedene Namen, da muss man ein bisschen aufpassen. Und den gibt es gerade, glaube ich, tatsächlich auch nirgends zu leihen. Ich hatte nämlich nochmal geschaut. Aber es gibt den, glaube ich, mittlerweile auch auf Scheibe irgendwie. Muss man mal schauen, wie man da rankommt.
Ja, von Cinema Obscura, genau. Ja.
Genau, und das ist wirklich ein Film, der es gut schafft, eine richtig coole Weihnachtsatmosphäre aufzubauen. Und dann diesen Spagat schafft zwischen diesem Kevin allein zu Hause-Ding. Man hat da auch quasi so eine riesen Villa, wo halt ein kleiner Junge, der irgendwie hyperintelligent ist, keine Ahnung, irgendwelche Fallen und Falltüren und Labyrinthe in sein Haus gebaut hat und dann dort mit dem Weihnachtsmann aufnimmt. Und der ist halt schon auch echt brutal, muss man sagen. Also vor allem für dieses Setting, finde ich. Und ist auch gruselig. Also weil ich finde, das ist ja sowas, was zum Beispiel, also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt so Sachen, die sind entweder so gruselig oder halt irgendwie lustig oder langweilig. Und der schafft es irgendwie, gruselig zu sein, ein bisschen lustig, aber dabei halt auch nicht langweilig. Ich finde, das ist da echt ein guter Mix. Man muss aber halt damit leben, dass da schon auch eben ja ein Kind ordentlich einstecken muss und ein Hundi leider auch.
Ja, das stimmt. Laura, hast du noch einen Tipp für die Leute hier?
Also ich habe noch einen, der spielt, glaube ich, kurz nach Weihnachten. Und ist
New Year's Day.
Nee, ist ein britischer Film namens The Children. Und da geht es auch darum, dass, ja, sag ich mal, zwei Familien zusammenkommen, um zu feiern. Und die Kinder sich sehr merkwürdig verhalten und eventuell sich dann gegen ihre Eltern stellen. Ist irgendwie, also klingt erstmal witzig, aber ich finde ihn eigentlich in erster Linie ziemlich ernst und ziemlich angsteinflößend. Und genau, deswegen würde ich den nennen, weil ich das Gefühl habe, den kennen gar nicht so viele.
Der ist mega underrated.
Ja,
den
ne?
kennt kein Mensch. Ja, ich finde ihn super auch. Ja. Und nee, der ist überhaupt nicht lustig, der ist richtig ernst.
Ja.
Das macht ihn aber auch so gut,
ja.
Weil du wirklich Angst hast vor diesen Kindern. Das sind einfach
voll.
So 5-6-Jährige, aber das wird ganz voll. Schön fies. Ja.
Ich habe 2 Tage danach in der Bahn hat ein Kind neben mir gesessen und hat immer mich so angeguckt und ich war echt so ein bisschen...
Gleich Notbremse gezogen.
Ja, es war... Also weil sie halt genauso aussah wie das Mädchen in dem Film mit so einer rosa Mütze und so. Sonst finde ich Kinder nicht gruselig.
Ja.
Aber genau. Und ich fand auch noch vor 2 Jahren oder so gab es diesen There's Something in the Barn. Den ja. fand ich auch ganz cool. Da geht es ja um so, sind es Elfen ne? oder Zwerge? Zwerge, ne?
Ja.
Genau, den fand ich irgendwie, der hatte eine ganz coole Tonalität. War jetzt irgendwie kein Meisterwerk, aber für Weihnachten war der auch cool.
André, wie sieht's bei dir aus? Better Watch Out?
Ja, auf jeden Fall. Better Watch Out ist ja auch eine Art Home Alone Caroline Sauers Verschnitt mit 2 Kids, die, sag ich mal, Einbrecher abwehren müssen, aber noch mit einem Twist. Den spoilern wir jetzt mal nicht. Aber der ist auch, der fängt relativ locker und lustig an und wird dann auch kurz bisschen ernster, aber nimmt sich eben auch diese Caroline Sauers Spaß, dieser Fallen halt raus, ne? Auch irgendwie mit Sachen halt irgendwie an die Decke binden und runterfallen lassen und so. Du hast das alles drin. Nur das, was bei Caroline Sauers halt alles dann doch eher sehr, sehr lustig eben umgesetzt wird. Aha, lustig, dann Bügeleisen im Gesicht, ist halt bei Better Watch Out dann doch auch eher ein bisschen härter, ein bisschen knackiger. Den mag ich richtig gerne, ja.
Ich mag ja diesen, ich weiß, da bin ich ganz allein auf weiter Flur, diesen Christmas Bloody Christmas mit diesem Santa Claus Terminator.
Ja, von Jeff Bezos.
Ja.
Nee, nicht Jeff Bezos. Sag immer Jeff Bezos. Wieso sage ich eigentlich immer Jeff Bezos? Nee, wie heißt er?
Bezos.
Ja. Von Jeff Bezos. Ja, der ist...
Können Sie auf Amazon Prime
sehen. Und zwar nur da. Ja, den finde ich lustig, aber der ist auch ein bisschen zu lang.
Ja.
Der ist ein bisschen boring.
Also abschließend für diese Podcast-Runde, was läuft denn jetzt nun an Heiligabend? Du darfst jetzt einen Film aussuchen. Egal, ob Horror oder nicht. Aber Weihnachten.
Ich würde Black Christmas gucken tatsächlich. Das wäre mein Pick für Weihnachten.
Ist das okay, Peter?
Ja,
bin ich
eigentlich. Okay. also wenn ich von der Liste was gucken müsste, dann wahrscheinlich...
Nee, du darfst jetzt frei.
Ganz frei.
Komplett.
Ganz frei, dann bleibt es bei Griswolds Schöne Bescherung.
super schwierig, weil ich Weihnachten dieses Jahr mit meiner Mutter, meiner Schwester und meinem Stiefvater verbringe und ich glaube, von der Liste kriege ich da nichts durchgeboxt. Meine Schwester würde wahrscheinlich gern tatsächlich Liebe schauen, da habe ich keinen Bock drauf. Mal schauen, ob ich mich beuge. Kann sein, dass ich sage, okay, für den Familienfrieden machen wir das mal. Aber wenn ich alleine wäre, würde ich, glaube ich, tatsächlich nochmal Deadly Game schauen, weil auf den habe ich jetzt mal wieder richtig Bock bekommen, als ich drüber nachgedacht habe.
Oder du guckst Stirb langsam 5.
Wahrscheinlich schaue ich aus, wir sehen Stirb langsam 2 oder so.
Okay, ja, wunderbar. Das war jetzt der erste Programmteil. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es gibt jetzt die Möglichkeit zu applaudieren und... Vielen Dank. Es gibt jetzt die Möglichkeit, auf Toilette zu gehen, sich was zu trinken zu holen. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause. Oder 15 haben wir sogar, ne? Ich weiß, 15 Minuten Pause. Dann kommt der Film. Sollte ich jetzt noch was zu dem Film sagen? Nein. Nein, wir lassen das komplett Überraschungs.
Bitte verlasst nicht den Raum, wenn er anfängt.
Genau. Aber lasst euch nicht irritieren. Wir räumen jetzt hier gleich so ein bisschen um. Am besten, ihr dreht euch um und macht da irgendwas da hinten, während wir umbauen. Und dann viel Spaß bei dem Film schon mal. Wir hoffen, er gefällt euch und danach gibt es, wie gesagt, noch eine kleine Pause und dann könnt ihr euch fürs Quiz vorbereiten und dann kommt die Sensation des Abends.
Ich habe Angst. Ja. Ich habe wirklich ein bisschen Angst
ich
vor dieser,
auch.
Vor den
ja.
Fragen.
Es gab den ganzen Tag kein anderes Thema als dieses Quiz hier bei diesen dreien. Und
aber Chris teasert aber auch so seit Wochen.
Ja.
Das ist unlösbar.
Ja.
Die Besten der Welt haben nicht mal die Hälfte richtig beantwortet.
Das ernährt sich heute von
unserer Energie. Also ihr müsst es halt sagen, ihr könnt ja wieder, ihr macht mit, ne? Also ihr könnt das Gegenteil beweisen hier.
Also ihr könnt, wenn ihr mich mögt und mich gut kennt, dann könnt ihr dieses Quiz lösen, sonst nicht. Okay, genau, Pause würde ich sagen.
Bis gleich.
Genau, also eigentlich ist ja der Titelträger der gute Pascal, der hat das bisher immer gewonnen. Deshalb ist der Titel jetzt vakant und eine dieser drei Personen, und Devils and Demons ModeratorInnen kann jetzt diesen Titel erlangen. Das Quiz ist, es beginnt leicht, es wird nach hinten raus immer schwerer. Es gibt so ein paar einzelne Kategorien dabei, die vielleicht ein bisschen fies sind, vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, es läuft so ab, ihr habt gleich immer eine Minute Zeit, eure Antwort einzugeben. Die richtige Antwort taucht dann nach einer Minute auf der Leinwand auf. Ich lese die Fragen auch nochmal vor, die Antworten auch. Und unsere drei jungen Damen und Herren hier vorne machen das, André, hebt mal bitte hoch, noch klassisch, analog, auf Tafel. Und das werten wir dann aus. Und die liebe Rina, kleiner Applaus für Rina hier vorne in der zweiten Reihe. Ihr wisst ja noch gar nicht wofür. Die zählt die Punkte mit, weil ich bin nicht so gut in Mathe. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal, lasst euch einfach mal ein bisschen darauf ein. Wie gesagt, es sind auch ein paar Fragen dabei, die so ein bisschen der Devils and Demons Kunde benötigen oder kriegt es der Fink-Kunde vielleicht auch, aber das werdet ihr schon sehen. Es ist nicht zu meistern, alles zu lösen, aber ihr könnt es ja mal versuchen. Und am Ende wählen wir natürlich auch hier im Saal noch unter euch Gewinner. Gibt ein paar schöne Mediabooks zu verlosen, aber das sehen wir dann am Ende, wenn wir das Ergebnis haben. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Sebastian, gerne starten. Das ist Schleichwerbung hier. Und das erste ist einfach eine Multiple-Choice-Frage. Der Original The Evil Dead, also Tanz der Teufel, wurde im Bundesstaat Tennessee gedreht. Aber wo wurde Teil 2 abgedreht in dem Film, den ihr eben gesehen habt? A in New Jersey, B in North Carolina, C in Iowa oder D in Wyoming? Ja. Das konnte man natürlich jetzt nicht anhand der Sichtung des Films erraten, es sei denn, ihr habt da irgendwelche Wälder wiedererkannt.
Ja, deswegen ist das auch gemein, weil ich habe schon so geschaut, zum Beispiel bei dieser Fratze, wo so mehrere Zähne so ineinander waren, dachte ich so, vielleicht fragt er, wie viele Zähne da sind und habe schon so ein bisschen mitgezählt, weil jetzt fragt er sowas.
Ja, hast du denn schon was aufgeschrieben?
Ja.
Okay.
Oh, Laura kann auch voll drauf schauen.
Kannst du auch einen Kürzel aufschreiben, NJ, NC, I, W oder du malst einen Kreis oder ein Viereck. Noch 10 Sekunden. Dann werden wir erst mal sehen, wie viele Leute im Saal das richtig haben. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Also die richtige Antwort wäre North Carolina. Ein Punkt für André, ein Punkt für Laura. Ja, auch kein Punkt für das Goldstück. Sehr gut.
Schade.
Aber es haben doch sehr viele Leute gewusst. 25. Rina, du hast? Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu Frage 2. Erstmal hier der Zwischenstand. Noch eine Frage natürlich. Geht auch ein bisschen nach Tempo natürlich. Ne? Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Das ist mein Quiz.
Schon war es da immer
so, jetzt geht weiter. Das Groovy-Zitat von Hauptfigur Ash ist Kult. Aber an welcher Stelle spricht es Ash in Evil Dead 2 zum ersten Mal aus? Das Fiese daran ist, wir haben es natürlich jetzt auf Deutsch geguckt und da sagt er, wir kommen. Also, nach circa 18 Minuten, nach 80 Minuten, nach 67 Minuten oder nach 43 Minuten im Film. Das Lustige war, da oben auf dem Balkon wurde sich genau in dem Moment darüber unterhalten. Ich bin gespannt, Laura, ob du aufgepasst hast, ob du auf die Uhr geguckt hast.
Ich leider nicht.
Ist sich denn jemand von euch dreien sicher, dass die Antwort... Ja? Laura, wie ist denn die Antwort? 67 Minuten ist korrekt und auch hier haben das sehr viele Leute gewusst. 21, top. André hat im Kreis auch richtig, Laura hat es richtig, Theresa, was steht da?
Ich habe gedacht nach 43 Minuten.
Naja, also André und Laura setzen sich hier an die Spitze und wir schauen mal, wer bei euch jetzt vorne liegt. Wer auch immer das ist. Wer ist das? Wer ist Blub? Achso, ja. Das ist, ja, meine Schwägerin. Gar keinen Horrorfilm geguckt eigentlich. Ne? Gut, okay. Mal schauen, wie es weitergeht.
Vielleicht kommt noch raus, dass dieses Quiz mit dir zusammen
gepasst hat. Ja, ja. Okay, weiter geht's. Letzte Frage zum Thema Evil Dead. In einer geschnittenen Szene aus The Evil Dead 2 verspeist ein dämonischer Ash ein niedliches Tier. Aber welches? A, C, ein Eichhörnchen? Oder D, ein Kaninchen? Koalabär, Luchs, Eichhörnchen oder Kaninchen? André, hast du die geschnittenen Szenen mal gesehen? Okay, hier ist die... Oh, wow, Leute, Expertinnen hier anwesend. André, was hast du denn gelöst? Das Eichhörnchen, das ist richtig. Laura, Eichhörnchen richtig. Therese, ist es auch ein Kreis?
Das ist ein C und ein Kreis.
Dann gibt es einen Punkt für alle. Das ist ein Applaus wert, finde ich. Aber offensichtlich war die Frage auch ziemlich leicht, weil hier fast alle die Lösung hatten. So, ich weiß gerade nicht, welche Kategorie jetzt kommt. Wir lassen uns mal überraschen, da kommen noch ein paar witzige Sachen. Luca, wer ist Luca? Sehr gut. Ah ja, sehr gut. Welcher dieser Filme war nicht für einen der 5 großen Academy Awards, beziehungsweise Oscars, nominiert zu seiner Zeit? Antwort A, Misery, B, The Shining, C, Das Schweigen der Lämmer oder D, Get Out? Was übrigens noch, vergessen noch zu erwähnen, bitte keine Handys benutzen, außer für die App. A, Misery, B, The Shining, C, Das Schweigen der Lämmer, D, Get Out. Welcher dieser Filme war nicht für einen der 5 großen Oscars nominiert zu seiner Zeit? Ist ein bisschen tricky. Habt ihr schon die Lösung? Ja. André, was sagst du? Laura, was sagst du?
The Shining.
Shining. Theresa?
Ich glaube auch Shining.
Dann dürfen sich die Damen beide einen Strich machen. Ist korrekt. Dr. Mandelkern. Heißt man wirklich Mandelkern? Nee. Ja, witzig. Okay, weiter geht's. Nächste Frage. Welche Nationalität haben die Hubschrauberpiloten, die in The Thing, das erste Remake, 1982, den als Hund getarnten Alien beschießen? Sind die Schweden, sind die Norweger, sind das Isländer oder sind das Finnen? André, du hast den Film noch in deinem Leben bestimmt schon mindestens 10-mal gesehen. Und kannst mir deshalb die Antwort sagen? Na, das ist falsch.
Dann habe ich es auch falsch.
Ich hatte erst Finnland, habe nochmal auf Schweden korrigiert, was auch eine schlechte Entscheidung war.
Aber was sagt euch das hier? Das ist schon eine Sache, die man wissen kann. Ja, kein Druck, genau.
Ha? Du wisst schon, dass ich hier zu Recht Angst vor habe.
Ey, ihr wisst gar nicht, wie lange ich mich darauf gefreut habe. So, weiter geht's. In welchem Teil der Scream-Reihe gibt es nur einen einzigen Ghostface-Killer? In Scream 3, in Scream 4, in Scream 5 oder in Scream 6? Lasst euch bitte nicht vom Bild irritieren. Theresa, du hast schon eine Antwort? Alle haben schon eine Antwort?
Ja.
Was hast du denn geschrieben und warum?
Ich habe Scream 3, weil ich mir einfach recht sicher bin, dass das da ja dieser komische Bruder von Sydney ist. Ja. Und ich glaube, es gibt sonst niemanden mehr. Ich bin mir ja nicht mehr sicher, wer Killer in Scream 5 war, aber ich glaube, Scream 3 stimmt.
André, stimmt das, was Theresa gesagt hat?
Ja.
Laura?
Ja.
Dann 3 Punkte für alle und hier 30 richtige Antworten. Sehr schön. Vollkommen korrekt. Oh, aber hier gibt es aber also durchgängig einen Tabellenführer. Sehr gut. Rina, wer führt denn?
Laura.
Ich sag mal so, Laura, habe ich dir ja gesagt. Okay, weiter geht's. Genau, welchen Song hören Laurie und Annie in Halloween 1978 im Autoradio auf dem Weg zu ihren Babysitting-Jobs? Ist es A, Lynyrd Skynyrd mit dem Song Freebird? Ist es B, Fleetwood Mac mit dem Song Go Your Own Way? Ist es C, The Blue Oyster Cult mit Don't Fear the Reaper? Oder D, Nazareth mit Love Hurts?
Das finde ich eine sehr gemeine Frage.
Ja.
Also, ursprünglich hatte ich überlegt, die Songs anzusingen, aber...
Aber es kommen mehrere Songs in dem Film vor, ne? Von denen, die da stehen.
Nö.
Nee?
Nee. Also einer kommt im Rob Zombies Remake vor.
Ja.
Ja, aber um den geht's ja nicht. André, du hast eine Antwort. Habt ihr alle eine Antwort? Ja. Laura, hast du auch was?
Ja.
Okay. André, was hast du? Das sieht gut aus. Ein Kreis.
Scheiße.
Don't Fear the Reaper. Theresa? Hat es auch?
Ja.
Und Laura, was hast du?
Ich habe Fleetwood Mac gedacht.
Okay.
Ich dachte, der andere Song...
Schön wär's. Drücken wir es mal so aus. Also, Punkt für André und für Theresa.
Wir holen auf, André.
Ja, und Danny, liegt wer ist Danny? Haben wir hier schon gefragt, ne? Nee. Ah ja, stark. Weiter geht's. Welcher Film bin ich? Das ist ein Bilderrätsel. Ihr dürft euch umdrehen. Ist dieses Foto aus Nightmare on Elm Street 2, aus Nightmare on Elm Street 3, aus Nightmare on Elm Street 4 oder aus Nightmare on Elm Street 5? Ich finde es, wenn ich dafür nichts mehr sagen, einfach, aber... Ihr habt schon alle geantwortet? Ja. Also die meisten Leute würden mir zumindest, glaube ich, recht geben, wenn ich sage, dass dieses Foto aus dem mindestens zweitbesten Film dieses Franchise stammt. André.
Es müsste aus dem 3 sein.
Ja.
Was hast du, Theresa?
Ich habe auch 3.
Laura?
Ich auch.
Okay, im Publikum sind sich noch nicht alle sicher. Aber die meisten sagen auch, und das ist vollkommen korrekt, Punkt für alle. Sehr gut.
Es geht bergauf.
Ja, aber ich glaube, jetzt wird es langsam dann... Also
und jetzt kommen wir langsam in die schwierigen Gefilde dieses Rätsels. Das war jetzt alles nur einfach. So, ihr müsst jetzt kurz aufpassen, kurz ansagen, noch nichts eingeben. Ihr müsst bei diesem Film die Abkürzung des Filmtitels eingeben, weil das hat das Spiel nicht zugelassen. Die Abkürzung. Das kriegt ihr hin. Also, welcher Film bin ich? Staubig, Based on a True Story, Knochen, Rügenwalder, Franklin nervt und Abendbrot mit der Familie. Ein bisschen Abkürzung funktioniert, sogar diverse Abkürzungen, das kriegt ihr hin. Es gibt nur einen Franklin. Wir tun Franklin immer leider ein bisschen Unrecht, muss ich sagen. So, hier vorne gibt's schon fertige Antworten. Laura, was hast du?
Texas Chainsaw Massacre.
Das sehe ich hier dreimal. Wir warten noch mal kurz, ob das stimmt. Ja, wissen wir ja. Wir sagen ja eh nicht vor. Aber es ist scheinbar... Ah gut, man muss was eintippen, dann dauert es vielleicht etwas länger. So, wir schauen jetzt mal auf die richtige Antwort. Es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten. Ach, das sind eure Antworten. Und das sind die zulässigen richtigen Antworten. Und das haben die meisten auch hinbekommen. Sehr gut. Sehr gut. Und das heißt, 3 Punkte hier vorne. Sehr schön. Silas. Mal gucken. So, weiter geht's. Wieder eine Antwort eingeben. Welcher Film bin ich? Moralisch einwandfrei. Gebadet wird hier heute nicht. Griff ins Klo und eine große Überraschung. Hier passt der Filmtitel auch wieder in die Antwort. Ist vielleicht auch ein Hinweis schon. Also mir wurde zu Hause gesagt, dass diese Fragestellung nicht so gut ist, die ich da gewählt habe, aber...
Ich habe das Gefühl, über Griff ins Klo könnte man drauf kommen, aber ich weiß nicht.
Ja, so ein bisschen um die Ecke. So. Aber es ist ja schon, ich sag mal so, der Handlungsort des Films ist ja schon sehr angedeutet in den Antworten. Jetzt bin ich gespannt.
Überhaupt
keine Ahnung. Ist ein sehr bekannter Film. Keine 25 Jahre alt.
Wer hat gesagt, das ist nicht gut gewählt?
Meine Frau.
Sehr gut, dann. Sehr gut. Übereinstimmung.
Und nachdem sie das gesagt hat, habe ich es leichter gemacht.
Extra Punkte, wenn man als Einzige das richtig macht.
Oh, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Saw ist die richtige Antwort. Was gibt's hier? Gar nichts. Gar nichts. Das müsst ihr jetzt entscheiden. Theresa hat eine Antwort.
Erkläre mir, gebadet wird hier heute nicht.
Und guck dir mal die Badewanne an in dem Film. Also.
Das ist alles Unsinn, Chris.
Die eigentliche Frage ist, Theresa hat gefragt, ob sie, weil sie als Einzige eine Antwort hat, 2 Punkte kriegt. Nee, ne?
Sag mal.
Ja? Wer ist dafür? Nee, wer ist dafür? Das reicht mir nicht.
Ein Pointer.
Okay. Oh, wir haben einen neuen Spitzenreiter. Bruce, wer ist Bruce? Mal gucken. Schon mal, komm. Applaus für Bruce, das ist schon... Und dann machen wir weiter. Wieder eine Antwort eingeben. Hier, Bilderrätsel umdrehen. Guckt auf eure Handys. Das ist ein Emoji-Rätsel. Also, André, du darfst doch aufstehen, wenn du das besser siehst dann. Es handelt sich um einen Horrorfilm. Das ist, ne? Da sind wir uns einig. Es ist ein Film, den ich nicht mag.
Wenn ich jetzt wieder als Einzige was habe, dann...
Hast du nicht.
Ja, gut, schade.
Also du glaubst, es ist leicht, André, die Antwort. Okay. Dirty Dancing. So, hier vorne gibt es schon 3 Antworten. André, zeig mal, was hast du? Da steht Prom Night. Da steht auch Prom Night und da steht Carrie, auch guter Versuch, aber dann hätte ich, glaube ich, was anderes genommen als Bild. So, die Antwort taucht hinter euch auf. Heißt Punkt für Laura und Theresa. Nee, nicht für Theresa, Laura und André. Ja, Theresa und André haben es richtig. Und Danny ist wieder an der Spitze. Das wird hier noch spannend. Also vorne gibt es auf jeden Fall langsam schon ein bisschen Abstand. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Wieder ein Bilderrätsel. Emoji-Rätsel.
Welcher Film? Immer dazu, ob du den Film magst oder nicht.
Welcher Film bin ich? Und Christian mag den Film. Wir sehen ein Bett, eine Axt, einen Fuß und ein erschrockenes Emoji.
Magst du den Film?
Habe ich gerade gesagt.
Magst du ihn gerne? Richtig gern.
Ja, gut. Ich würde sagen, in dieser Woche mag ich den Film sogar noch etwas mehr als sonst. Und während ich das gesagt habe, habe ich gerade Gänsehaut gekriegt. Okay. André, was hast du geschrieben?
Ich habe Misery.
Laura, was hast du geschrieben?
Ich auch. Ich auch.
Da sage ich dann an der Stelle nur Ruhe in Frieden und die Antwort ist richtig.
Missy.
Und das haben ja auch sehr viele Leute gewusst. Sehr schön. Es kommt auch gleich noch ein Part mit Fragen. Das kann sehr anstrengend für alle werden. Ich kündige es nur schon mal an. Okay, nächstes Bilderrätsel. Welcher Film bin ich? Wird jetzt etwas anspruchsvoller. André, du musst gucken. Falls es Unklarheiten gibt, ist es theoretisch ein Weihnachtsfilm, aber sehr theoretisch. Wir haben ihn nicht genannt vorhin.
Wird, glaube ich, so in generell keinen Weihnachtslisten überhaupt genannt haben.
Aber theoretisch. Ihr dürft auch den, wenn jemand von euch den Originaltitel aufschreibt, mit...
Muss er richtig geschrieben?
Ja, natürlich. Nein.
Der Ball bestimmt.
Nee. Du versuchst alles heute, ne?
Wirklich. Wenn der Ball bestimmt, gibt es 3 Punkte.
Also von Ihren wird es wirklich nur noch schwerer. Also. So. Therese, was hast du denn geschrieben?
Ich habe Inside geschrieben.
Klingt gut.
Dito.
Sehe ich hier 3-mal. Und das haben 24 Leute noch gewusst. 3 Punkte hier vorne, 24 auch top. War das schwerste Bilderrätsel. Und dann können wir weitermachen. Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Ah ja, Multiple Choice. Jetzt kommt der etwas erschöpfende Part. Mit wie vielen Sternen Punktebewertung von 1 bis 5 habe ich den Film Phenomena aus dem Jahre 1985 von Dario Argento auf Letterboxd bewertet? A. Mit 3 von 5, B. Mit 5 von 5, C. 4,5 von 5 oder D. 4 von 5. Schummeln verboten. Das dauert jetzt eine ganze Weile, dieser Quiz.
Ich hab schon was.
Wie viele Leute gerade auf der Letterboxd-Profil gehen?
Oder wütend werden nachher. Anne, was glaubst du denn generell? Ist das ein Film, der mir gefällt?
Ich weiß, dass du den liebst. Ich weiß nur nicht, wie sehr.
Theresa?
Soll ich schon auflösen?
Ja, gerne.
Ich sag 4,5 von 5.
Ich
weil
auch.
Du magst ihn sehr gerne, aber ich glaube nicht 5 von 5. Jawohl.
Das ist korrekt. 4,5 von 5. André nicht. Oh, Dr. Mandelkern. Wer ist Dr. Mandelkern? Ah, ja. Ist das, aber das ist nicht dein echter Name, ne? Sehr gut. Also es geht jetzt noch ein paar Runden so weiter.
Das wird eine anstrengende Kategorie.
Aber wer im Podcast aufgepasst hat, und ich gehe davon aus, die meisten Leute hören hier diesen Podcast, ist das ja eigentlich einfach. Es gibt hier eine Person, das ist auch wieder Rina, die hat sogar Statistik darüber geführt. Also, kommt. So, weiter geht's. Dasselbe für den Film Signs, Zeichen aus dem Jahre 2002. Habe ich dem Film 3,5 von 5, 2,5 von 5, 1,5 von 5 oder einen Stern von 5 möglichen gegeben? Also ich mag Aliens zum Beispiel. Aber der Regisseur ist nicht so ganz auf meiner Wellenlänge. Das sieht man schon so ein bisschen an den möglichen Antworten. Wer mag Science hier im Saal? Laura, wir kennen uns noch nicht ganz so lange. Was wäre denn deine Vermutung?
Ich hätte jetzt 1,5 gesagt, weil ich weiß, einen Stern, wenn du einen Stern gibst, ist das schon, machst du nicht so oft, weil du dann doch auch immer das Handwerk von einem Film, oh okay, du hast es in diesem Fall getan. Schade.
Aber ihr habt euch den Film schon mal angeguckt, oder? Ja, die Antwort ist tatsächlich 1,5 Sterne. Ich hasse diesen Film. Aber ich respektiere natürlich auch andere Bewertungen, na ganz klar.
Sagst du nur jetzt hier, wenn du zu Hause sitzt, duldest du keine andere Bewertung. Ich kenne dich.
Okay, weiter geht's. Gibt noch andere Filme. Und es ist jetzt ein Weihnachtsfilm, über den wir vorhin gesprochen haben, André. Nämlich über Better Watch Out. Wie gut fand ich den? 2 von 5? 4 von 5? 2,5 von 5? Oder 3,5 von 5? Du fandst den Film gut, hast du vorhin gesagt? Aber wie gut fand ich den? Theresa, du hast schon eine Antwort?
Ja, ich habe 3,5 von 5.
Ich auch.
Weil du magst den schon, aber ich glaube, das ist ein Film, wo du sagst, der hat auch seine Schwächen. Der hat so seine Logikfehler und hundertprozentig zünden tut er nicht.
Wir warten noch kurz, aber ihr seid euch einig. Ihr glaubt mich zu kennen.
Das Einzige, was noch realistisch wäre, wenn man es 4
von 5. Und guck mal, der Film hat Humor.
Das ist mein Team. Applaus für mein Team.
Der Film hat Humor, es kann keine 4 sein.
Es kommen jetzt auch noch ganz obskure Filme, die ihr wahrscheinlich nicht mal gesehen habt.
Wie viele kommen davon?
Es kommen viele, habe ich ja gesagt. So, ah ja, da haben wir schon den ersten. Den Film, kennt jemand? Ich weiß, hier ist Thilo, ganz hinten. Du kennst den Film Zipperface, oder? Oh, okay. Das ist eine Delikatesse. Das ist ein Videothekenklassiker. Der entweder von mir 5 von 5 Sternen bekommen wir? 3,5 von 5 Sternen? 1,5 von 5 oder 2 von 5? Also das Cover, das Poster verrät alles, was im Film passiert. Es gibt einen Killer, der komplett in Lack und Leder gekleidet ist, der sich mit Frauen beschäftigt. Hat jemand von euch den Film gesehen? Wollt ihr den sehen?
Nope. Es kommt darauf an, ob ich jetzt richtig liege oder nicht.
Was glaubst du denn, ist die Antwort?
Ich glaube, es ist 2 von 5.
Laura?
Hab ich auch. Ich habe 1,5 von 5.
Oh, Theresa. Sehr gut.
Ich habe gedacht, das könnte auch eine 3,5 von 5 sein, so mäßig. Nee. Underrated.
Nee, kann ich nicht empfehlen.
Entweder findest du den gut oder richtig scheiße.
Der ist wirklich nicht gut. Aber er ist noch gut genug, um bei mir im Regal zu stehen.
Rina, so wie jeder Film auf der Welt.
Warte kurz, Rina, wie ist der Zwischenstand?
Ja, und ich habe nicht gewogen, ich habe nicht angeguckt.
Wer freut sich mit, Theresa, dass sie auf Platz 1 ist? Aber André, du hast noch alle Möglichkeiten, wenn du mich gut kennst. Okay, weiter geht's. Es kommen nicht mehr so viele davon, keine Angst. Der nächste Film ist Resident Evil Afterlife. Aus dem Jahre 2010. Wir haben ja eine unserer berühmtesten Folgen dieses Podcasts ist über die Resident Evil Reihe. Legendär. ...2,5 von 5, 3 von 5, 4,5 von 5 oder 1,5 von 5.
Wenn ich jetzt falsch liege, rede ich nicht mehr mit dir.
André, magst du die Resident Evil Reihe?
Nein, nach dem Podcast nicht mehr.
Glaubst du, du wirst diese Filme je wieder gucken?
Also die Podcast-Reihe zu machen hat mehr Spaß gemacht, als jeden Film davon zu gucken, aber ja.
Aber glaubst du, dass es mir genauso ging?
Ja, ich weiß, dass wir beide gelitten haben. Also deswegen, ich bin mir relativ sicher, wenn es nicht so ist, wie gesagt, dann bin ich wirklich falsch im Glauben.
Was habe ich dem Film denn gegeben?
Ich bin mir relativ sicher, dass du 1,5 von 5 gegeben hast.
Laura?
Ich habe 2,5.
Theresa?
Auch 2,5.
Das ist korrekt. Punkt für Laura, Punkt für Theresa.
Afterlife, echt?
Ja, der ist optisch, ist sehr gut.
Oh Gott.
Der hat visuell, was denn? Der hat visuelle Fähigkeiten, die man nicht unterschätzen sollte. Ich glaube, das ist sogar der beste Teil der Reihe. Okay, so. Oh, da sind neue Namen. Matthias, Fabienne? Sehr gut, sehr gut. Mal schauen. Okay, weiter geht's. Also zwei kommen, glaube ich, noch davon. Dann sind wir durch.
Nein.
Was denn? So, der letzte Film aus der Exorzist-Reihe, Exorzist Believer, kam mir allgemein nicht so gut an bei den Leuten, habe ich gehört. Deswegen kommt jetzt schon wieder ein neuer Film mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Wer findet das gut? Ja, die Jurassic World Fans hier. Ja. Also, habe ich den Film 1,5 von 5, 4 von 5, 3 von 5 oder 1 von 5 gegeben? Es war eine sehr kontroverse Podcast-Episode, ich erinnere mich.
Es war eine sehr kontroverse Meinung von dir, das weiß ich noch.
Na, dann kannst du ja für dich nur eine Antwort geben. So, Theresa, hast du schon was?
Ja, ich habe 4 von 5, weil ich weiß, dass wir da für eine diplomatische Diskussion gelobt wurden, weil Chris den sehr gut fand, aber sonst niemand so wirklich aus der Runde.
Ja, André? 3 von 5. Laura, 4. Was hattest du noch, Theresa?
4 von 5.
Okay,
ich wusste, dass du ihn magst, aber nicht mehr so sehr.
Punkt für Laura und Theresa.
Ich hatte dir, glaube ich, 1 gegeben oder 1,5.
Ja, ich verstehe das auch, wenn man den nicht mag. Ich weiß, also viele mochten den ja nicht. Wahrscheinlich auch zu Recht, aber für mich hat er die richtigen Vibes getroffen. Okay, ich glaube, jetzt kommt die letzte dieser Aufgaben. Wenn nicht sogar schon, vielleicht war es auch schon die letzte. Nein, natürlich nicht. The Cell aus dem Jahr 2000, Jennifer Lopez in der Hauptrolle als Ermittlerin in einem Kriminalfall. 3 von 5 Punkte, 3,5 von 5, 4 von 5 oder 4,5 von 5. Und ja, ich weiß, es ist anstrengend. Es tut mir leid. Okay, anhand der Antworten kann ich jetzt zumindest schon mal sagen, dass ich das finde, dass es ein sehr underrated Film ist. Ich mag den. Ihr habt den alle gesehen, ihr drei?
Ja. Nee, leider nicht.
Kannst du dir auf die Liste schon mal schreiben, auf deine Watchlist? André, erstmal, wie gut findest du den Film?
Ich finde ihn ziemlich gut. Ich habe ihn auch jetzt länger nicht mehr gesehen, aber ich mochte ihn echt immer ziemlich gern.
Ich finde den Film auch ziemlich gut und habe ihm 4 von 5 Sterne gegeben.
Ach, schade, ich habe 3,5 gesagt.
Na.
Ich dachte, ich wusste, du mochtest den, aber ich dachte, du hast...
Ich sehe es nicht. Ja, Punkt für Theresa. Und jetzt wird es für André und Laura langsam eng hier. Wird Zeit, dass wir die Quizkategorie wechseln. Aber ob das der Fall ist, das sehen wir jetzt. Vielleicht noch nicht. Naja, das ist jetzt der letzte, glaube ich. Ja, aber es sind Klassiker. Das sind Devils and Demons Klassiker.
Du hast viel zu viel Spaß damit.
Ja, Saw 4 aus dem Jahre 2007, auch einer unserer besten Episoden, würde ich sagen. Die haben wir ein bisschen gesplittet. Wir haben sehr viel gelitten, André. Ich würde sogar fast sagen, mehr als bei Resident Evil. In der Länge.
In der Länge, ja.
Ja.
Filmqualitativ nicht.
3,5, 1,5, 2,5 oder 4,5? Ich kann schon mal sagen, ich gebe euch einen Tipp. Entweder ist es mein liebster oder mein am wenigsten geliebter Film dieser Reihe. Aber stimmt das so, was ich gesagt habe? Also da gibt es ja, ich sag mal so, in beide Richtungen, zumindest in eine Richtung gibt es ja eine große Auswahl. Sind die Saw-Fans? Also die jetzt wirklich die ganze Reihe wirklich, ja, noch ein paar? So, André, du sagst, was steht da, 1,5?
1,5, also den besten glaube ich nicht.
Das ist korrekt. Laura, 1,5 ist korrekt. Theresa?
1,5.
Punkt für alle. Sehr gut. Profitiert nur Theresa von, aber ich hoffe, es war jetzt wirklich die letzte Aufgabe in diese Richtung.
Das hoffen wir alle.
Ja, ich habe, wie gesagt, auch zu Hause gehört, dass es keine gute Idee war, weil ich dachte, es ist witzig.
Wieder richtig. Wieder. Sonst vielleicht mehr auf deine Frau oder nächstes Mal.
Das ist aber auch gar nicht so einfach, so einen Quiz zu machen. So, weiter geht's. Oh. Ja. Das ist aber wirklich das Stichwort für den letzten Film. Ja. Onibaba, das ist eine unserer ältesten Folgen. Da war niemand von euch dabei. Das habe ich mit Pascal alleine gemacht, glaube ich. Und wir haben den beide zum ersten Mal geguckt im Zusammenhang mit dem Podcast. Habe ich dem Film 3, 3,5, 4 oder 2 Sterne gegeben? Klassiker des japanischen Horrorkinos. Hast du ihn gesehen, Theresa, den Film?
Nee.
Ach so, aber du kennst mich, ja, okay.
Ich bilde mir ein, vielleicht zu wissen, was du trotzdem darüber denkst.
Okay. Hast du den Film gesehen, Laura? Ja, okay. Magst du den?
Ich finde den mega, ja. Okay.
André, hast du den Film gesehen?
Nein, tatsächlich noch nicht.
Was hast du denn getippt?
Ich habe 4 von 5 getippt.
Das ist korrekt. Korrekt?
Ich habe 3,5.
Okay, Punkt für André und Laura. Und das war jetzt wirklich die letzte Frage.
Dann kriege ich jetzt noch einen extra Punkt, weil ich als Einzige den gesehen habe.
Du kriegst einen Sympathiepunkt, weil du den Film magst. Ich merke schon, also Quizmoderator.
Wenn jetzt noch eine kommt, ich gehe. Ne? Ich sag's dir, ich stehe auf und gehe nach Hause.
Es kommt jetzt wirklich was anderes. Aber es hat was mit dem Podcast zu tun. Auf jeden Fall. Okay, weiter. Gerne. Wahr oder falsch? In Folge 89 wurde im Devils and Demons Podcast der Film Queen of the Damned, Königin der Verdammten, besprochen. Ist das richtig oder ist es falsch?
Keine Ahnung.
Also, Theresa ist ja, bevor sie hier angefangen hat, war sie ja großer Devils and Demons Fan. Und Laura, wie ich hörte, auch.
Aber die Sache ist, ich habe die Folgen nicht gehört, wenn ich die Filme nicht kannte und ich kenne den Film.
Du kennst diesen Film nicht?
Nee, deswegen weiß ich nicht, weil ich die Folge, selbst wenn sie da wäre, nicht gehört hätte wahrscheinlich.
Es war eine gute Entscheidung, dass du diesen Film nicht kennst.
Die Frage ist, war es auch eine gute Entscheidung, dass ich die Folge nicht gehört habe, wenn sie existiert?
Was glaubst du denn?
Ich glaube, sie existiert nicht.
Aber Laura? Also wichtig ist ja auch, dass es Folge 89
genau,
ist.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich weiß, dass die Folge existiert, aber ich glaube, es ist nicht Folge 89.
André?
Ich habe ja gesagt. Ich wusste,
und damit hast du als Einziger einen Punkt und 31 Leute hier aus dem Saal.
Ich wusste, es war unter 100. Das auf jeden Fall.
Aber der Film hat keine Fans hier, oder? Nee, gut. So, das ist ja eindeutig langsam hier oben. Danny führt über 1000 Punkte Vorsprung. Bin gespannt. Okay, weiter geht's. 24 von 27. Welche Devils and Demons Episode wurde insgesamt am häufigsten gehört? Episode 213 über den Netflix Texas Chainsaw Massacre. Episode 205 über Scary Movie. Episode 276 Evil Dead Rise. Oder Episode 257, Terrifier 1 und 2.
51.
Ja.
Ja. Also Texas Chainsaw Massacre, auf jeden Fall kontroverse Meinung von uns. Das, so viel ist sicher.
Also ich sag mal so, das ist keine Fangfrage. Die sind die 4 Episoden sind die am meisten gehörten. Aber welches ist die auf Platz 1, ist die Frage. Ja.
Du hast dich so gesträubt.
Da bin ich ja geistig ausgestiegen irgendwann in der Folge.
Wir müssen öfter Comedy machen, Chris. Hältst du denn davon?
Ja. Okay, André, was glaubst du denn? Ist die richtige Antwort. Du sagst Terrifier.
Ich glaube, es war die Terrifier-Folge.
Laura sagt Terrifier, Theresa sagt?
Ich sag auch Terrifier.
Dann sind es Punkte für alle 3. Völlig korrekt. Jetzt kommt meine Lieblingsfrage, glaube ich. Gerne weiter. Wie oft war André Hecker im Podcast zu Gast, ehe er fester Bestandteil des Teams wurde? 5-mal, 15-mal, 12-mal oder 7-mal? Die 10 als Gast mit noch, ja.
Gute Frage. Das waren ja alle.
Max, ich habe ein gutes Bild ausgewählt, oder? Sweet. Ich mag das Bild von dir.
Das war auf Madeira.
Wie oft warst du auf Madeira?
5 Einmal. Mal, 5 mal. 17 Mal.
Also frage ich dich, André, weißt du es? Nein, ne?
Ich grob, aber nein, natürlich nicht auf den Punkt genau.
Ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die man, also wer das wirklich weiß, ohne nachzugucken, finde ich krass.
Ja.
Ich hätte es jetzt auch nicht gewusst. Was glaubst du, Theresa?
Ich glaube 12-mal. Weil ich glaube, es war schon echt oft, aber ich schätze dich als Mensch ein, der die Fragen so konstruiert, dass er selten das Höchste oder das Niedrigste nimmt.
Psychologin.
Ja.
Aber es ist toll, ich bin begeistert. Ihr habt alle die richtige Antwort, 12-mal.
Ja.
Stark.
Also mehr als 10 hätte ich auf jeden Fall auch gesagt, ob 12 oder 15 war es geschätzt, ja.
So, wir nähern uns dem Ende. Wird es da oben nochmal spannend? Ja, wer ist Pinky Toe Ryzen? Sehr gut. Vielleicht klappt es noch mit Platz 1. Für alle? Ja, am Ausgang nachher. So. Okay, welches Franchise wurde als erstes im Podcast komplett besprochen, Stand der Aufnahme? A, das Alien-Franchise, B, Wrong Turn, C, Texas Chainsaw Massacre oder D, Halloween?
Inklusive Ableger?
Komplett. Stand der Aufnahme. Alien, Wrong Turn, Texas Chainsaw oder Halloween? Also ich sag mal so, bei allen vier, also bei Halloween war André dabei, das weiß ich, bei den anderen war niemand von euch dabei. Und es ist ein Thema, das wir auf jeden Fall nochmal angehen sollten in dieser Konstellation. Oh, sehr gut, stark. Also, Wrong Turn ist die richtige Antwort. Wer von euch hat sie
ja
auch?
Ja, wahrscheinlich genau deswegen. Ich habe Halloween gesagt.
Nee. Ich habe Alien.
Du hast es, Theresa?
Ja, ich habe Wrong Turn.
Okay, Theresa?
Stark.
Korrekt.
Aber bei Alien waren die Ableger nicht mit drin, glaube ich.
Ja, aber dann deswegen ist es ja richtig, was du sagst.
Genau, aber deswegen ist Laura nicht richtig. Ich glaube, eigentlich war Alien vorher, oder?
Nee, Wrong Turn war vorher. Das war, glaube ich, schon Episode 5 oder so. Okay, ich glaube, jetzt kommt die letzte Frage. Genau. Ja, welcher Film wurde in der Weihnachtsfolge 2023 am 22.12. besprochen? Silent Night, Deadly Night, Shaun of the Dead, Krampus oder Jack Frost? Ist jetzt noch nicht so lange her? 23. 2023. Laura, du hast eine Vermutung?
Ich habe wirklich geraten, weil da war ich noch nicht dabei. Ich weiß es nicht. Ich würde Shaun of the Dead raten.
André,
ich meine, es war Jack Frost.
Theresa?
Ich glaube auch, weil ich weiß noch, ich habe noch die Krampus-Folge noch mal gehört als Vorbereitung und da war ich schon dabei, aber ich glaube, das war das erste Jahr. Und ich glaube, Shaun of the Dead war im neuen Jahr. Ich glaube, das war vielleicht die erste Folge im neuen Jahr.
Das klingt stark, ne? Muss man schon sagen.
Ja.
Punkt für André, Punkt für Theresa, Punkt für 18 weitere Leute. Und dann haben wir jetzt ein Ergebnis. Und zwar, ich würde sagen, wir gehen erstmal, euch machen wir gleich, wir gehen erstmal ins Publikum.
Na klar.
Hier. Wir machen das jetzt mal so. Danny darf mal zuerst nach vorne kommen. Darf sich
Nochmal Applaus.
Ja.
Stark.
Und du darfst dir eine dieser vier Köstlichkeiten aussuchen. Ja, das
Stöber erstmal in Ruhe.
Das, wenn das jemand versteht, dann ich. Dass man da erstmal noch guckt.
Erstmal gucken, welche Version.
Ich finde 19 von 27 ist stark.
Richtig stark, ja.
Gab es ja sogar zweimal. War ein bisschen schneller, Danny, immer.
Erstmal gucken, ob alles ankert.
Aber warum hast du so viel gewusst?
Also ein paar Mal habe ich geraten, aber das meiste habe ich wirklich gewusst.
Wie gut warst du bei Chris Sterne-Fragen?
Geht so. Aber
danke.
Da waren ein, zwei Sachen wie Zipperface und so, das habe ich zufällig letztens erst gesehen, wie was du gegeben hattest.
Ja. Genau, Pinky to Horizon kann auch schon mal nach vorne, also können alle drei schon mal nach vorne kommen. Großen Applaus.
Applaus.
Okay. Viel Spaß damit.
Genau, du darfst ja auch eins aussuchen davon.
Einmal Sinners. Sehr schön.
Oh, hier sind noch zwei.
Und nochmal Applaus.
Also.
Sehr gute gut. Wahl.
Sehr gut. So, Theresa. Nein, erstmal kriegt Rina einen Applaus fürs Punkte mitzählen.
Vielen Dank. Danke, Rina.
Hast du schon mal Ebola-Syndrom gesehen?
Ja, aber ich hab's auch bewusst ausgemacht.
Ja, Riesenapplaus. Achso, Rina hat Theresa gewonnen?
Ja,
hat sie. Mit wie vielen Punkten?
Theresa hat 21 Punkte.
Oh, war ich sogar wirklich die Beste.
21 Punkte.
21?
Ja.
Wow.
Okay. War sehr gut im Chris einschätzen. Das macht das Studium.
Ja, das ist wirklich das Studium.
Psychologie-Studium ist das mal drin.
Stark.
Ja, Adrian, leider
beim
Chris einschätzen,
ein
bisschen verkackt.
Danke. Sehr gut, sehr gut. Glückwunsch. Hey, das ist ein Klassiker, Ebola-Syndrom. Okay, wunderbar. Also, ich bin ja für Kritik offen. Ich habe das verstanden, dass das mit denen, ne, sind wir uns einig. Reden wir nicht mehr drüber. Das war ein bisschen zu viel. Ich hoffe, das Quiz hat euch trotzdem gefallen. Ihr hattet Spaß damit und hattet...
Danke auch fürs Mitmachen natürlich an euch,
genau,
die so fleißig mitgemacht habt.
Dann bedanken wir uns an dieser Stelle für den, zumindest aus unserer Sicht, sehr tollen Abend. Uns hat super viel Spaß gemacht. Hätte ich, also ich doch jetzt gedacht, dass es so viel Spaß macht. Aber, vielen Dank,
dass ich dachte, es macht mehr Spaß. Dann kamen deine Sternefragen. Naja, gut. Nächstes Mal.
Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Wir hoffen, dass ihr auch weiterhin treue Hörerinnen und Hörer von uns bleibt und seid. Und wir können gleich draußen noch ein bisschen quatschen. Holt euch ganz wichtig beim Weihnachtsmann noch Goodies ab. Da gibt es noch ein paar Poster, ein paar Autogrammkarten und so weiter. Und ja, habt eine tolle Weihnachtszeit, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wie gesagt, wir können nur noch mal vielen herzlichen Dank für diesen tollen Abend sagen. Vielen Dank.
Tausend Dank euch.
Danke. Sebastian, ich brauche jetzt noch so einen Special Effekt, dass der Vorhang vor uns zugeht.
Naja. Nächstes Mal.
Ciao.